Läuft.
Super. Möchte jemand was trinken?
Ja.
Was denn?
Willst du auch ein Bier?
Ja, okay. Also, gut, dann nehme ich hier noch ein Bier aus der Tüte. Also, es gibt einmal, was haben wir hier? Das ist ein Augustiner Edelstoff. Oha.
Oh, das, Augustiner ist geil.
Oha. Und ich bin mit dem Auto verdammt. Verdammte Scheiße. Und dann haben wir hier einen, ich gebe das hier erstmal hier rüber in den Basti. Und dann ein Tegernseer hell.
Aber Edelstoff ist, das ist nicht das, was, das ist nicht das.
Vielen Dank, bitteschön.
Vom Oktoberfest, oder?
Nee, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Ne?
So, nee, die Oktoberfestbiere, die werden auch sowieso immer
nur zum gebraut, ne?
Oktoberfest gebraut.
Gut,
so dann.
Ruhe da hinten!
Oh Mann, ey, jedes Mal
ne? Scheiße.
Naja, ja, willkommen zum 15. Geek-Stammtisch.
Genau, nach wie vor die 12 werden wir nachher.
Die kommt dann nochmal, die ist irgendwie abhandengegangen im
Raumzeitkontinuum.
Wir suchen noch.
Ja, wir hätten jetzt ein bisschen Pause gehabt, ne?
Ja, aber...
Urlaubsbedingt.
Genau, urlaubsbedingt. Aber wie immer mit dem Basti.
Hallo.
Und dem Dirk.
Hallo.
Und der Gast heute ist der Bumi. Der hat das Bier mitgebracht.
Ja. Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Sicher, aber voll cool, dass du hier bist.
Und beim Bumi, du, das ist dein erster Podcast, ja?
Das ist mein erster Podcast, auf jeden Fall. Ich bin auch echt ein bisschen nervös hier so.
Ah, das kann man, wenn ihr sehen würdet, wie der hier am Schwitzen ist und am Zittern ist. Voll unentspannt.
Bei den Temperaturen hier.
Und dann auch beim Geek-Stammtisch.
Ja, unglaublich.
Dann, ja, ich meine, gut, große Vorstellung brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber vielleicht
sagst du trotzdem was zu
trotzdem
dir.
Trotzdem...
Für die, die unterm Stein gelebt haben und nicht wissen, wer du bist.
Aha. Was du so machst und so.
Ich bin Bumi, im echten Leben auch Michael genannt.
Ist das wieder im Kommen, Michael? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also das ist, die mich nicht kennen, ich kenne, nenne ich mich Michael. Und nach ein paar Wochen ist es dann Bumi irgendwie. Mhm. Wird irgendwie automatisch, auch wenn ich es denen gar nicht erzähle.
Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall arbeite ich bei Reslove, habe das in der Tat vor... vielen Jahren inzwischen schon, ich glaube 5, 6 Jahren.
Ja, in der Ecke muss das sein, ne?
2008 war das, am 1. April übrigens.
Okay.
mitgegründet und ja, bin dabei immer noch, haben ein ganz, ganz grandioses Team und sind hier in DevShop, Rails, machen viel Rails, Ruby, hier aus Köln.
Cool. Mhm. Das wird sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff sein.
Denke ich auch.
Dann macht er noch sowas mit Coworking, habe ich mal gehört.
Genau, das Kovoku. Ganz, ganz wichtig.
Heißt das, also Kovoku ist immer noch der gültige Begriff, aber nicht nur so halb. Das ist die generische Bezeichnung.
Vielleicht kannst du da die
Klarheit. Das hatte der ja schon mal hier.
Genau, mit dem Jan haben wir da ja schon mal drüber gesprochen und irgendwie war keine Einigkeit dann, wie es jetzt dann eigentlich ist.
Ist es der Chef hier?
Ist, genau.
Kann er das jetzt ein für alle mal klären?
Ist auch echt ein ganz kompliziertes Thema an sich.
Okay.
Weil es gibt da ja den Verein, der sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, so das Thema Coworking in Köln und NRW voranzutreiben.
Ja.
Und auch die verschiedenen Coworking Spaces zu vernetzen. Und das ist an sich das Ziel des Vereines. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch den ersten Coworking Spaces damals gegründet, an der Deutz-Mühlheimer Straße drüben. Und das war eigentlich der Space, der aber dann so ein bisschen unter dem Kovoku bekannt wurde. Da hat man sich auch noch nicht so viel Gedanken über den Namen eigentlich gemacht, damals zumindest einige von uns. Und
ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Ist so hängen geblieben, genau. Und jetzt sind wir ja umgezogen und da hatten dann ein paar zum Spaß mal gesagt, das ist die Bottfabrik und die Bottmühle, weil die Straße an der Bottmühle 5 ist. Und so kam so ein bisschen diese Verwirrung zustande. Und im Endeffekt ist es aber eigentlich auch egal, wie man es nennt.
Es ist bei euch, ne?
Also die meisten, die so nicht so genau wissen, wie das nochmal hieß, also Kovoku ist auf jeden Fall immer das, was als erstes so hängen geblieben ist, so als Name.
Wir sind uns da auch nicht ganz einig.
Spielt auch wahrscheinlich keine große Rolle.
Aber ich mache auch gerade die Webseite dafür neu und die wird auf jeden Fall unter coworkingcologne.de wieder verfügbar sein.
Sehr cool.
Also dann
einfach Fakten schaffen und
ja.
Zitierfähige Quellen für die Wikipedia und so.
Ich wäre immer noch nicht da. Schande.
Nee?
Nee. Wollte jetzt mal demnächst mal.
Du warst noch nicht bei der Wikipedia.
Nee, bei der Wikipedia war auch noch nicht. So. Nee, im
Coco. Also das hier, kurz abschweifen, aus der aktuellen, ist das die aktuelle NSFW oder die davor?
Ich habe jetzt mit dir
davor wo die so dieses Spiel vorstellen, diese Competition, wo du irgendwie, du kriegst einen Wikipedia-Eintrag, so einen Link genannt und wer am schnellsten in 5 Zügen zu einem anderen Artikel kommt, der hat gewonnen oder irgendwie sowas. Also wie du halt du darfst dich halt nur innerhalb dieser Wikipedia-Seiten halt bewegen, auf die Links halt klicken und wie gesagt, ne, wer halt innerhalb von x Zügen halt von einem Artikel zu einem völlig anderen Artikel kommt, der hat halt gewonnen.
Okay.
Und das ist, keine Ahnung, das ist halt eigentlich eine lustige Idee, so Assoziationsspiele und gucken, wie komme ich denn thematisch denn darüber.
Ah,
das fängt, kann halt mit irgendeiner Person anfangen und am Ende landest du dann halt, keine Ahnung,
bei... Aber das Ziel ist vorgegeben.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Also du kriegst den Papst genannt und musst bei Clinton landen.
Ja, oder bei völlig absurden, also thematisch auch völlig unterschiedlichen Sachen.
Okay,
also,
ne, okay.
Du startest beim Papst und endest dann bei, keine Ahnung, Hülsenfrüchten oder so. Und dann musst du dann gucken, wie du dann...
Hier bei Stichwort Papst, da fällt mir ein, irgendwann gab es mal so eine Übersichtsseite, wie relevant das alles ist. Und die Seite vom Papst hat, glaube ich, nur maximal die Hälfte der Länge von der Seite von Optimus Prime.
Also Relevanz nach Länge, ja.
Oh Gott, okay.
Gut, kommen wir mal kurz wieder zurück.
Auf jeden Fall musst du mal vorbeigucken.
Ja, das werde ich tun.
Das werde ich tun.
Vorbeikommen, nicht bei der Wikipedia. Sollten auch viele andere tun.
Wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung.
Du hast ja vorhin in dem Vorgespräch angedeutet, dass du gerade, also keine Ahnung, was machst du denn gerade? Also gerade irgendwie spannende Projekte am Start.
Was ich gerade mache, also als Kundenprojekt betreue ich gerade. Da bauen wir gerade ein Web Payment Frontend zum einen, ja, zum anderen aber auch ein Merchant Panel für einen großen PSP.
Was ist ein PSP?
Ein Payment Service Provider. Das sind die ihr anbindet, wenn ihr irgendwelche Bezahlungen im Internet abwickeln wollt.
PlayStation Portable?
Schade. Nee, schade, wäre vielleicht auch lustiger, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Das glaube ich überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall ganz spannend. Dass sehr viele Architekturthemen sind da, mit denen wir uns da gerade beschäftigen, integrieren verschiedene Legacy-Systeme und versuchen da natürlich. Genau, Banken, ganz Dokumentation ist, naja, so halb vorhanden und auch nicht so ganz so vertrauenswürdig.
Also solange du da nicht mit irgendwelchen COBOL-Systemen arbeiten musst.
Gott sei Dank nicht. Nee, man kann das ja auch architekturmäßig schön irgendwo versuchen zu verstecken. Also einer der Integrationspunkte ist da eigentlich einfach ein Messaging-System, so ein RabbitMQ, was wir da alles verwenden, so dass wir dann eigentlich in unserer schönen Ruby-Welt das einfach verarbeiten können und uns möglichst wenig damit beschäftigen müssen.
Das klingt cool, ne? Also ist auch so ein typischer Anwendungsfall, ne? So entkoppelte Systeme entkoppeln
über Messaging.
Über Messaging allgemein, ne?
Ja.
Also ja, das ist cool. Und das weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Du bist ja, also du entwickelst da dran oder was ist so deine Aufgabe? Ich vermute mal, du machst das auch nicht alleine.
Nee, ich mach das nicht alleine. An dem Projekt sitzen wir gerade zu 5 ungefähr. Und ich entwickle das mit. Ich kümmere nämlich unter anderem mit so um die Architektur. Aber natürlich, was wir auch relativ viel machen, wir überlegen uns so das Produkt an sich, die Produktgestaltung. Also wie von der Usability her aus, wie benutzt das der Nutzer im Endeffekt? Cool. Was macht Sinn überhaupt für Features umzusetzen? Und in dem Fall versuchen wir dann natürlich auch zu gucken, okay, was könnte die schöne API dafür sein? Für den Developer, der im Endeffekt
das auch mit einbindet. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist ja dann so dann doch sehr, also wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Kunde gesagt, wir brauchen im Prinzip sowas. Wie? Und wie machen wir das? Was brauchen wir eigentlich?
So ein bisschen, ja. Also ich versuche mich da dann schon immer relativ allumfassend, sage ich jetzt mal, damit zu beschäftigen. Weil das natürlich auch das Coole dran ist, wenn man sich irgendwie so mit rein vertiefen kann und das dann auch mitgestalten kann und nicht nur irgendwie jetzt.
War das denn von vornherein so, dass der Kunde da gesagt hat, wir brauchen auch Input im Sinne von, was wir denn da eigentlich genau brauchen?
Ja, ich glaube, das ist insgesamt auch immer ein Ziel von uns als Firma, jetzt da nicht nur irgendwie zu, die Requirements zu umzusetzen, so, sondern natürlich dann dementsprechend das Produkt mitzugestalten. Ja. Und hier war das definitiv, ging es mit Workshops los. Und
das da klang jetzt so, als sei es im Vordergrund ja. teilweise sogar.
Hm. Ja, ja, definitiv. Also da ist natürlich grundsätzlich steht da die Idee erstmal im Raum und dann überlegt man gemeinsam, wie man das realisieren kann. Wie kommt man da hin und was sollte man überhaupt realisieren? Und dann hast du natürlich die verschiedenen Anforderungen, technischen Anforderungen im Sinne von die Legacy-Systeme, die ich gerade angesprochen habe, oder die bestehenden Systeme irgendwo damit zu integrieren, von denen es auch viele gibt. Und dann aber natürlich auch von der Nutzersicht muss es dementsprechend auch mit konzipiert werden. Ja.
Ja, das heißt, ihr taucht dann, also ihr seid dann relativ eng ja auch mit dem Kunden an der Stelle verbunden. Ne? Das ist ich würde es jetzt mal als nicht so klassisches Kunde-Auftraggeber-Verhältnis da an der Stelle bezeichnen. Ne?
Also kann man das so sagen? Also zumindest nicht das, was man so typisch als so Agentursbeziehung
irgendwie.
Also wir haben definitiv nicht so, dass jetzt der Kunde irgendwie da einen Produktmanager hat, den gibt es natürlich auch, aber der die Requirements so definiert, dass wir die einfach umsetzen,
ja.
sondern die werden an sich schon gemeinsam gestaltet.
Also wenn man, ja. Ist das was, wo der Kunde dann oft überrascht ist, dass ihr da so rangeht?
Überrascht eigentlich eher nicht. Also eigentlich ist es meistens schon eher so, ja, einfach ein Dialog. Also es ist jetzt auch nicht wirklich was, dass es sowas Besonderes ist, sage ich jetzt mal.
Ja, okay.
Sondern es entsteht einfach so ein Dialog und du hast einen Input und dann kommt es einfach mal eins zum anderen.
Mhm. Okay. Ja, weil jetzt für mich klingt es, klar, wenn ich jetzt irgendwie eine große Bude anheure, dann würde ich das erwarten. Aber so jetzt gefühlt würde ich halt vermuten, dass viele sagen, auch bei so einem relativ kleinen, also ihr seid irgendwie 20 ungefähr, so
15,
ja.
Und ein Drittel der Leute arbeitet daran, das ist ja schon eine
Menge. Ja, genau. Und also, ne, dass man von vornherein diesen ganzheitlichen Ansatz da fährt, finde ich sehr cool.
Ja.
Und ich glaube, es machen nicht viele in der Größenordnung so.
Das macht es auch auf jeden Fall interessanter, als da irgendwie tatsächlich irgendwas runterkloppen, was sich irgendjemand mal gedacht hat, wo man dann ständig sich überlegt, wieso soll das jetzt so sein? Das braucht doch eh keiner.
Ja, wenn man auf der Gegenseite jemanden hat, der da offen für ist, ist das natürlich super.
Ja.
Und der Kunde hat natürlich auch viel, viel mehr davon. Also zum einen ist es für einen selber viel spannender, so umfassend zu arbeiten, aber für den Kunden ist es natürlich auch super.
Es ist halt viel, wenn man auch aus der technischen Sicht das dann sieht, dann macht es Sinn zu überlegen, was kann man technisch realisieren, mit welchem Aufwand und danach gehen dann auch das Feature dementsprechend irgendwo anzupassen. Weil oft kann man mit einem kleinen Twist an einem Feature aus User-Sicht jetzt technisch viel einfacher realisieren.
Ja. Ja,
und da muss man natürlich irgendwo kollaborieren.
Ja, gut, ja, das.
Ja, so. Und das Ziel erreicht man natürlich dann dementsprechend trotzdem.
Klingt auch ganz cool. Habt ihr sonst noch irgendwie Projekte, wo du irgendwie so viel mit Messaging zu tun hast? Oder welchen Stellenwert hat das so?
Das ist aktuell, glaube ich, gerade so das Einzige. Messaging zwischen verschiedenen Systemen ist das, glaube ich, gerade aktuell das Einzige. Nimmt man natürlich immer wieder. Gerade wenn man verschiedene andere externe Systeme irgendwo integrieren muss. Ja, und die nicht über HTTP direkt irgendwo anspricht, zum Beispiel irgendwie eine REST API irgendwo direkt anspricht, sondern irgendwo eine Queue dazwischen packt. Ja. Aber es taucht natürlich immer wieder auf.
Ja. Ist in dem Fall RabbitMQ vom Kunden quasi gestellt worden oder das als Anforderung mitgegeben worden? Oder habt ihr das eingebracht?
Wir hatten damit eigentlich schon ganz gute Erfahrungen in anderen Projekten gemacht. Ist aber auch so, dass das beim Kunden schon eingesetzt wird und wir dann natürlich gesagt haben, perfekt. Also generell war da auch immer der Versuch schon, okay, welche Technologien kennt ihr schon? Die haben auch irgendwie ein eigenes Operations-SysOps-Team sozusagen und die müssen das dann natürlich auch betreiben und da versucht man natürlich immer auf der Infrastruktur aufzubauen.
Ich weiß auch gar nicht warum, aber AMQP scheint gerade in dem Banking- und Finance-Sektor sehr beliebt zu sein. Keine Ahnung warum, aber du findest halt haufenweise Whitepaper dazu und irgendwie ist das in dem Bereich
Vielleicht wurde das sogar ursprünglich mal in irgendeinem Kontext entwickelt, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwie taucht es auf jeden Fall immer
gar nicht.
In dem Zusammenhang auf.
Ich finde, das passt da ganz gut rein, weil halt irgendwie in dem Fall bei dem Merchant Panel, also wo die Bezahlungen da angezeigt werden für den Merchant, das ist ein reines Frontend, das ist reine Anzeigen. Es wird aufbereitet und die Verarbeitung findet natürlich im Hintergrund statt. Und da ist es wirklich, natürlich
irgendwie. Ich krieg dann irgendwie so ein, wie muss man sich das vorstellen? Du kriegst irgendwie so einen Strom von Ereignissen rein, die werden dann irgendwie prozessiert, persistiert, wie auch immer.
Genau das.
Und dann wieder abgerufen.
Wir bekommen ein möglichst standardisiertes JSON, das ist natürlich sozusagen die API, die man dann irgendwo spricht. Und das wird verarbeitet, dementsprechend aufbereitet, so dass man das dann dem User entsprechend darstellen kann. Und das Coole daran ist natürlich, dass dann eigentlich egal ist, wer sich drauf subscribt, wen die Informationen interessieren. Ja. Und das ist natürlich auch cool, dass dann n beliebige Systeme dahinter hängen können und eigentlich in diese verschiedenen Queues, solange sie dieselbe Nachrichten irgendwo reinpacken, ist es egal, wo die herkommen.
Ja. Habt ihr das da an der Stelle selber implementiert, das Nachrichten abrufen auf Ruby-Seite? Habt ihr da irgendwas Fertiges genommen oder gab es da Schwierigkeiten bei, das irgendwie zu machen?
Da verwenden wir Event Machine AMQP Champ.
Mhm.
Ja.
Der Goldstandard.
Genau. Standard so ein bisschen, ja. Gibt aber immer wieder Probleme damit. Also gerade wenn man dann so versucht, so okay, hier ist ein Network Timeout oder der verliert die Verbindung und irgendwie werden verschieden. Ich verstehe das AMQP-Champ noch nicht so ganz, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Müssen wir uns mal unterhalten.
Genau, vielleicht kannst du uns ein bisschen
Input geben. In den letzten paar Monaten intensivst mit beschäftigt.
Also gerade so die Fehlerbehandlung ist irgendwie, da war echt problematisch.
Okay. Ja. Aber die hast du ja, glaube ich, relativ gut gelöst, Basti, ne?
Ja, läuft.
Also geht grundsätzlich, sagst du.
Es geht, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, also ihr werdet sicherlich da das ein oder andere Ereignis haben. Also wird ja jetzt nicht, oder wie ist das so von den Frequenzen her? Also welchen Durchsatz?
An sich, da ist es noch nicht so viel. Prinzipiell arbeiten wir da gerade hin auf so, sage ich jetzt mal, 50 pro Sekunde.
Hm. Okay. Ja, also ich habe eigentlich relativ gute Erfahrungen damit gemacht. Also auch was das Ganze, also dieses AMQP-Jam, also erstmal die Dokumentation ist ziemlich geil. Auch diese AMQP-Info oder wie die Seite heißt, wo die auch so das Protokoll beschreibt, eigentlich die Dokumentation von dem Jam ist, aber nochmal das Protokoll beschreibt und Use Cases beschreibt und wie man dann so verschiedene Szenarien abbildet und so. Eigentlich sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Aber ich fand es eigentlich relativ angenehm, gerade was so Auto-Recovery angeht, was, alter Schwede, ist das laut da draußen, was halt so Auto-Recovery angeht, wo wir zum Beispiel mit dem Node.js-Client mal riesen Probleme hatten, die es überhaupt irgendwie nicht unterstützt hat und es ist wohl, also der Reifegrad von der Implementierung soll wohl relativ gut sein. Mhm. Und lustigerweise, das habe ich ja dann auch dann hier vom DJ erfahren, dass der Typ, der das Ruby-Jam baut, auch gleichzeitig der Maintainer von der Clojure-Version ist und der so in allen möglichen
Ecken macht irgendwie alle,
da so die Standards da setzt in dem Bereich. Aber ja, cool. Ja,
also Fehlerbehandlung war da halt einfach oder ist immer noch ein großes Thema da für uns.
Okay, aber das muss man, so. Da kannst du vielleicht was zu sagen, muss man selber machen, ne? Also man muss schon da selber irgendwie Code zupacken
und sich Gedanken zu machen. Es kommt ein bisschen darauf an, mit welchen Fehlern der Boomi da zu kämpfen hat. Also die allermeisten erkennst du halt relativ gut. Das hängt so ein bisschen davon ab, welchen Durchsatz du halt erwartest. Dann, wenn du halt geringeren Durchsatz hast, dann empfiehlt es sich zum Beispiel, diese Heartbeat-Rate halt etwas hochzusetzen, damit du halt schneller mitbekommst, wenn es halt auf der Verbindungsebene irgendwie Probleme gibt. Aber ansonsten, ja, also wenn du halt mehrere Broker zur Verfügung hast, also wenn du einen ganzen Cluster hast, mit dem der dann halt als Server ja dann fungiert,
dann solche Sachen machen wie so ein Failover auf einen anderen Node und so. Das ist schon angelegt in der API, aber da muss man halt noch so ein paar Zeilen noch so drumherum bauen, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, man cycelt jetzt durch die verfügbaren Nodes durch und markiert dann Nodes als nicht verfügbar und so Sachen. Aber es ist nicht komplett alles drin, aber ich glaube, es ist so ein 80-20-Ding, ne? Weil manchmal möchtest du halt irgendwie versuchen, erstmal zum gleichen dich wieder zu connecten, bevor du zu dem nächsten gehst, und der nächste hat halt irgendwie, keine Ahnung, zig Server und hat dann irgendwelche, keine Ahnung, Regeln, warum er mit welchem Client sich zu welchem Server connectet und so weiter. Aber also ein bisschen Arbeit muss man auch reinstecken so, aber im Großen und Ganzen, ich habe schon mal Schlimmeres gesehen. Also vor allem halt dieses Ganze, du deklarierst halt deine ganzen Queues, deine ganzen Subscriber, und du musst das nicht alles nochmal machen, wenn du eine neue Verbindung halt hast. Dann,
ja.
Ne, das ist halt dieses Auto-Recovery, was ich vorhin meinte, was halt ziemlich es gibt ein paar Fälle, wo das nicht funktioniert, aber in den allermeisten ist das halt echt super. Das ist einfach hier Reconnect to, und dann gibst du den Connection Options an, und dann, wenn er sich wieder verbunden hat, dann stellt er halt alles wieder her und es läuft halt weiter. Also das ist eigentlich ganz nett.
Ja, der kriegt da einige Callbacks, gibt's da.
Ja, es gibt zig Callbacks da für alle möglichen Ereignisse, und ja, also ich fand das, also klar, man muss sich da ein bisschen einarbeiten, man muss ein bisschen auch das Protokoll kennenlernen, was gibt's so für Fehlercases und auch so von der ganzen Begrifflichkeit her natürlich, aber weiß nicht, also es hat sich eigentlich gelohnt, und wenn man diese Sachen erstmal so verstanden hat und in den Griff bekommen hat, dann ist es eigentlich ganz ganz angenehm, damit zu arbeiten.
Also funktioniert uns prima.
Das eben, weil das halt, okay. Weil das, was wir halt ja vorhin auch hatten, so Messaging entkoppelt halt einfach super geil, und das macht es auch das wäre dann so auch mal eine meiner nächsten Fragen, so Testing und so, klingt ja eigentlich auch nicht verkehrt, so mit du hast so einen definierten Punkt, wo Sachen reinfließen. Wie macht ihr das? Habt ihr da euch irgendwas Spezielles für einfallen lassen?
Du meinst jetzt komplett Integrationstesting?
Ja, halt, ja, genau. Also es würde ja, genau, also du, genau, also Messaging als, also wenn das ja, das ist ja wahrscheinlich eure primäre Datenquelle oder der primäre Input für eure Daten, bietet sich doch wahrscheinlich auch an, das als Einstiegspunkt zu benutzen, um zumindest diesen Teil, wie fließen die Daten rein?
Definitiv. Also was natürlich, also womit wir Probleme haben zu testen, ist an sich diesen AMPQP-Subscriber.
Okay.
Weil da hast du die ganzen Callbacks, die ganzen Fehlerbehandlungen, was wir jetzt auch gerade schon gesagt hatten. Das ist relativ kompliziert, das automatisiert zu testen auf der Unit-Test-Ebene, sage ich jetzt mal. Was man gut testen kann, ist dann sozusagen natürlich die Verarbeitung. Das ist bei so einem System natürlich auch cool, wenn man weiß, welche Daten reinkommen. Hier bekommst du die kannst unabhängig von dem Subscriber eigentlich schon testen. Und du kannst natürlich auch, aber das machen wir noch nicht so viel, dass wir eigentlich die Messages publishen und dann gucken, was passiert. Weil da hast du es eigentlich, dadurch, dass es asynchron ist, hast du wieder das Problem, wartest du, wie lange musst du warten, wann ist die Message jetzt verarbeitet und so weiter und so fort. Und das hast du.
Das heißt, ihr schreibt auch Daten wieder zurück? Oder?
Nee, wir schreiben keine Daten zurück. Aber wenn ich es jetzt komplett integrieren möchte, könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich publische jetzt eigentlich mal die Nachricht.
Du tust so, als seist du dann die Gegenstelle.
Ich tue so, als ob ich die Gegenstelle wäre, ohne dass ich jetzt die Gegenstelle irgendwie direkt brauche, und schaue, dass die Nachricht dementsprechend richtig verarbeitet wird. Also weil es ja auch unterschiedliche Arten von Nachrichten ja nicht sein können. Aber dadurch, dass es halt asynchron ist, hast du halt das Problem des asynchronen Testens. Deshalb versuche ich das eigentlich möglichst viel ganz klar auf der Unit-Test-Ebene irgendwo zu haben.
Okay. Wenn du sagst, den Subscriber testen ist schwierig, habt ihr da denn das irgendwie hingekriegt? Habt ihr euch irgendwas überlegt? Irgendeinen Weg gefunden?
Möglichst viel rauszuziehen. Also es gibt ja dann so diese typische On-Message-Methode zum Beispiel, die man dann in eine eigene Klasse packen kann und dann schön mit Ruby irgendwie aus der Klasse rausziehen kann und dem AMQP-Term als Block übergeben. So kann ich wieder eigentlich diese On-Message-Methode schön oder diese Klasse, wo ich es drin habe, wieder Unit testen. Das sind diese Tricks so ein bisschen.
Für mich auch der prototypische Anwendungsfall für die Method. Methode.
Ja, ich habe die auch noch nie anders verwurf verändert.
Aber das ist total praktisch, also gerade auch für die Callbacks und das Testen, das habe ich halt bei bei AdCloud in dem Kontext halt auch gemacht. Also fast alle Callbacks sind halt in einer, es gibt halt so eine Händlerklasse, wo halt die ganzen Methoden so heißen, wie die Callbacks halt heißen. Und das Teil, was dann halt das eigentliche Connection Handling macht, zieht sich halt mit dieser Method-Methode halt einfach die Methoden aus der Implementierung raus. Und das kapselt das halt ganz schön, dass man, das ist halt viel, viel angenehmer als zu testen, dass der Block, den du dann an den Callback assignst, dass der die richtige Logik implementiert.
Genau.
Vor allem, wenn der Block dann in der Methode dann so vergraben ist und so. Und so hast du halt, also das halt einfach als ganz normale plain old Ruby Method so zur Verfügung zu haben, wo du die Klasse einfach instanziierst und deine definierten Nachrichten reingibst.
Und auch den Kontext hast eigentlich, wo du die von der
neuen. Ist halt total, das ist halt ein Paradebeispiel dafür eigentlich, dass man das da so machen kann.
Ja, also das klappt eigentlich ganz gut. Kommt mir
bekannt vor auch,
Das klappt ganz gut und das ist natürlich irgendwo das Ziel oder mein Ziel immer irgendwo gewesen, das möglichst so weit rauszuziehen, dass man es irgendwie eigentlich auf der Unit-Test-Ebene testen kann, ohne dass man irgendwie diesen ganzen MQP-Kram draußen rum
braucht. Lauft ihr da auf MRI oder seid ihr da irgendwie schon?
Da laufen wir auf MRI.
Schon weiter.
Nee. Wobei ich eigentlich auch immer versuchen, das ist auch dank Travis, kann man das natürlich auch schön irgendwie JRuby und 2019 Rubinius und so weiter den Test dagegen laufen zu lassen. Ja. Aber
produktiv. Ihr seid prinzipiell noch MRI fokussiert? Mhm. Aber schon auf 2.0 oder?
Bei mir lokal habe ich 2.0 eigentlich schon.
2.0 bei Default, Baby.
Bei Default, genau. Ist mir auch nie irgendwie aufgefallen, dass es irgendwie was anders ist. Also funktioniert super.
Das muss ich ja sagen, es ist ja echt geil, ne? Also dieser Ruby 2.0-Wechsel, alles, was unter 1.9 läuft, lief bei mir bisher unter 2.0.
Ja, das Einzige, was man machen musste, den Debugger halt updaten bei allen Projekten, wo er nicht aktuell war, aber das war halt irgendwie ein No-Brainer.
Das kann man auch so mal aktualisieren zwischendurch.
Genau, da war es dann halt. Halt mal
aber ansonsten also deutlich angenehmer als von 1.8.7 als
und ich benutze das jetzt auch bei AdCloud da, bei alle Projekte lasse ich lokal bei mir auf Ruby 2.0 laufen ohne Probleme. Kein einziges.
Cool. Ich empfehle auch jedem irgendwie mindestens lokal irgendwie 2.0 laufen zu lassen.
Ja, vor allem jetzt, wo der erste Patch Level draußen ist das ja sowieso stable. Nee, aber das interessiert mich halt immer, was so.
Nee, wir haben auch sonst noch nie irgendwie JRuby oder sonst was irgendwo produktiv eingesetzt, muss ich sagen.
Same here. Ja. Immer mal wieder irgendwie vorgehabt, aber dann doch noch nicht so richtig dazu gekommen. Ein bisschen schade. Aber da gibt es dann halt davor immer noch bergeweise andere Probleme, bevor man mal den Interpreter wechseln muss.
Ja.
Ziemlich wahrscheinlich. Aber noch eine Frage hier zu dem, habt ihr dann testet ihr überhaupt so Fehler-Szenarien mit RabbitMQ zusammen? Das würde mich noch interessieren, ob ihr das irgendwie handhabt, automatisiert.
Auf der Integrationsebene meinst du?
Ja, so auf Integrationsebene, genau.
Du meinst jetzt auf dem Subscriber dann?
Ja, genau.
So TCP-Connection verloren?
Genau, oder so Sachen.
Nee, ich habe da immer wieder gekämpft, zu schauen, wie man das irgendwie automatisiert testen kann, gerade wenn ich so TCP-Connection
verliere. Ja, das wäre interessant.
Habe ich das nicht mal vor Jahren mal irgendwo gemacht bei euch?
Wir haben vor Jahren schon mal diese Richtung was
gemacht. Das ist auf jeden Fall voll Pain in the Ass.
Genau.
Ja, das ist mir klar. Deswegen wäre jetzt interessant gewesen, ob ihr das Problem
habt. Also vor allem, wenn du es halt richtig integrieren möchtest, also wenn du wirklich ganz hart die Verbindung halt wegziehen möchtest und das nicht nur faken möchtest, das ist
ja
echt übel. Aber ich meine mich so dran zu erinnern, dass es irgend so ein, ich weiß nicht, ob das mitkommt bei dem MQP-Gem oder ob das irgendein extra Teil war, was irgendwie so ein paar Sachen vom Specken her einfacher machte, was auch so dieses... Ich muss jetzt nochmal gucken, irgendwie dunkel erinnere ich mich
daran. Ja, aber auf jeden Fall, so gerade so Banken, Payment, da hätte ich da könnte ich mir halt vorstellen, dass auf jeden Fall die Anforderungen da sind, das sehr exzessiv zu testen oder... Ja, aber wenn ihr da auch noch nicht irgendwie
aber das gefunden habt. Das, was du da eigentlich, also du kannst ja, das, was du da ja vor allem machen kannst, ist ja dadurch, dass du sagst, okay, du möchtest halt, du willst halt ein Full Acknowledge für alle Nachrichten haben, dann reicht es ja eigentlich zu testen, dass du halt prinzipiell dein Recovery hinbekommst. So. Und dann ist der ganze Rest ja nicht mehr so, dann ist das ja nicht mehr ganz so relevant. Also du musst ja dann gar nicht mehr so fein, also du kannst halt quasi an dem Interface testen, okay, ich subscribe diese Queue mit Acknowledge Okay. Und du acknowledge deine Nachrichten und dann hast du halt schon 90% der Sachen, die halt wirklich übel schief gehen können, eigentlich schon abgedeckt.
Ah, okay.
Ja, und solche Sachen wie das, okay, dass du die Verbindung halt wieder herstellst, okay, das ist ja dann, das geht ja dann mehr so Richtung Betrieb, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt auf einmal, ja, keine Ahnung, ne, fiese Datenverluste dir da irgendwo eingehandelt hast.
Aber das ist nur den Code, den du eigentlich irgendwo implementierst. Und der
genau, den sollte man ja auch, da sollte man sich sein. Ja vor allem auch drauf konzentrieren, dass man den testet.
Genau.
Ne, und nicht,
genau. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz cool, so auf dieser Unit-Test-Ebene den Versuchen zu ziehen, weil dann kann ich sagen, hey, wenn die aufgerufen wird, bekomme ich die Parameter rein und dann erwarte ich einfach, dass das und das,
dass der das
macht. Was mir da aber noch viel wichtiger an sich ist, dann ist eher so das Monitoring-Thema.
Ja.
Einfach mitzubekommen, zu sehen, okay, wie viel wird eigentlich verarbeitet? Wird das gerade weniger als der Durchschnitt irgendwo verarbeitet?
So aber in der Richtung. Auch grandios, dieses RabbitMQ Management Plugin, das ist halt eine ziemlich coole Webseite, einem ja bereitstellt, das kennst du ja sicherlich. Also, wo du halt also nicht nur einsehen kannst, was da gerade ist, sondern auch Testmessages schreiben kannst und Queues unbinden und rebinden kannst und alles Mögliche machen kannst. Auch Cluster Monitoring ist da auch drin. Und alle Informationen gibt's halt auch nochmal per JSON-API nochmal oder sogar XML, glaube ich, auch wenn man möchte, auch nochmal raus. Also das ist so ein ziemlich cooler Einstiegspunkt, um ja wenigstens so Kernmetriken rauszuziehen wie Message Rates und
genau,
Memory Consumption und so ein Kram daraus zu bekommen.
Wobei ich da ein bisschen hingehe und versuche, und das ist eigentlich unabhängig von dem RabbitMQ und Messaging-System und so, sondern ich glaube, das sollte man eigentlich für viel mehr Projekten irgendwo einsetzen, ist, dass man verschiedene Events irgendwo publisht und so ein Dashboard sich irgendwo zusammenbaut von den wichtigen Sachen. Also zum Beispiel auch nur einen User-Login oder sowas,
ja,
dass ich irgendwo schön mitbekomme, ja, ein User hat sich eingeloggt und kann mir da schöne Graphen und so weiter drauf bauen. Jeder liebt Graphen, jeder liebt irgendwo so Statistiken und ja, sowas.
Schön
und
Geschäftsvorfälle als,
genau,
als Ereignis
genau,
publishen und irgendwo einsammeln und ja.
Weil da lernt man natürlich auch gerade im Produktivbetrieb, sieht man da natürlich viel, okay.
Da fällt mir natürlich spontan ein, wie macht ihr das denn dann? Also habt ihr dann sowas oder ist das mehr so ein Traum gerade, dass das sinnvoll wäre, das viel mehr zu tun und
Das ist ein Thema, womit ich mich viel beschäftige gerade. Es gibt, gerade so Hosted-Lösungen gibt es da natürlich einiges, irgendwie so, wie heißen sie, Librato und
Ich habe letztens hier hostedgraphite.com und noch irgendeinen anderen Anbieter gefunden, der Graphite uns jetzt hostet.
Okay.
Sogar für einen relativ okayen Preis. Also vor allem, um halt damit anzufangen, so ganz nett. Fand ich ganz cool.
Musst ja auf jeden Fall in die
kann ich gleich nochmal
die Links mit aufnehmen.
Und in die Links aufnehmen. Bietet sich halt dann für sowas an, ne? Also dann, also so ein beliebter Ansatz ist ja vermutlich irgendwie, du wirst halt in deiner Rails-App irgendwie ein Event mit Active Support Notifications, fängst das halt irgendwo ein und schickst das dann halt nach StatsD oder loggst das nochmal extra oder irgendwie sowas in der Richtung. Das lässt sich ja. Ist das schon, ist das seit Rails 3, glaube ich, ist das, oder das war schon
vorher? Active Support Notifications?
Ja.
Ich glaube, seit Rails 3.
Ja.
Wenn es seit Rails
3 gut, aber es ist ja auch egal. Keiner hat ja mehr Projekte, die vor Rails 3 sind.
Das ist korrekt.
Auf jeden Fall lässt sich das halt damit eigentlich ganz cool abbilden. Ne? Also du kannst halt dann sowohl irgendwie innerhalb deiner App irgendwie dann nochmal drauf reagieren, wenn du musst, aber allein schon dieses Durchreichen an deinen Aggregator, zum Beispiel StatsD, um dann halt dann schöne Graphen drauf zu plotten, ist halt dann, ist halt dann so ein No-Brainer. Vor allem, wenn du neue Events hast, einfach halt dazu packen, vielleicht noch ein bisschen Wrapper drumherum schreiben, damit das ein bisschen kompakter von der Syntax her ist, aber
genau, ganz cool.
Ganz nett eigentlich.
Was ich mir da im Zuge gerade noch anschaue, sind so die von New Relic, die bieten ja auch irgendwie so customized Dashboards und da kannst du eigentlich auch so Custom Events hinschicken, was in diese Richtung dementsprechend geht. Und das ist eigentlich ganz cool, dann auch das mit New Relic irgendwie kombiniert zu haben.
Ja. Finde ich auch, also gerade wenn man Rails macht, ist New Relic halt
hast du eh drin.
Genau,
hast du eh drin.
Und hoffentlich habt ihr das alle drin.
Es ist natürlich, also ich weiß nicht, kommt man an die Rohdaten für die Graphen auch so per API dran? Kann man die dann, weil wo wir ja gerade eben so diesen Begriff hatten, so User loggt sich ein oder User macht halt XY, so als, wenn man das halt mehr so als Geschäftsvorfall interpretiert, macht das dann trotzdem Sinn, diese Ereignisse in die Relic zu erfassen, um das dann in einem Backoffice irgendwie für einen User nochmal aufzubereiten?
Was meinst du mit Aufbereiten?
Ja, also
du könntest ja den Graphen kannst du nehmen und embedden, ne? Von New Relic raus.
Ah, okay.
Ist ja kein Problem.
Ah, okay.
Kriegst du ja da raus.
Ich meine, das Spannende ist halt, dass du New Relic eh drin hast und das an sich wiederverwendest. Und nicht,
dass man das so einfach embedden kann.
Ja. Ja. Ob man da an die Daten wieder rankommt, ist mir jetzt nicht bewusst. Glaube ich nicht, dass das geht.
Weiß ich nicht. Ich meine, die haben eine API, wo du was abfragen kannst, aber das wäre jetzt alles nur, noch nie wirklich angeguckt.
Und dann ist auch, dann ist auch die Frage, wie halt. Also,
will ich es auch gar nicht. Ich will es im Endeffekt hinschicken.
Angucken,
Ich will es hinschicken und gebe denen möglichst viele Daten und macht damit, was ihr wollt, aber zeigt sie mir an oder benachrichtigt mich, wenn irgendwas schief geht.
Ja, also klar, ne? Nur ist halt die Frage, man kann es auch noch weiter spinnen. Ne? Du kannst ja sagen, okay, du hast halt irgendwie Daten, die Events im Sinne von
kein Bier mehr für den Basti.
Da hing gerade ein Luftbubble quer. Nein. Also wenn du halt irgendwie Events irgendwie ansammelst, keine Ahnung, die sich halt, User Login ist halt so ein blödes Ding, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung,
Kaufgetätigt,
ja, was weiß
typische
ich.
Beispiel.
Ne? Ja, und das ist ja dann nicht nur was du vielleicht dann in schönen Graphen plotten möchtest, sondern das sind dann vielleicht auch Sachen, wo du halt Alerts drauf definieren möchtest, die halt keine, also nicht in erster Linie einen technischen Alert darstellen, so von wegen, da funktioniert irgendwas nicht, sondern du hast auf einmal irgendwie einen Einbruch von bestimmten Dingen, die dann vielleicht auf was Technisches zurückzuführen sind, aber vielleicht auch was weiß ich.
Aber Alerting kann New Relic, ja.
Ja, ja, nee, also das ist ja dann, also aber dann wird es ja erst richtig spannend. Also wenn du halt dann auch auf nicht-technischen Metriken quasi oder Business-Metriken letzten Endes ja dann auch irgendwie reagieren kannst.
Also ich habe es mir hauptsächlich in dem Thema angeschaut, so technisch. Ja, ich sehe ungefähr werden so und so viel Messages verarbeitet, so und so viel Käufe getätigt. Wenn das auf einmal einbricht, dann muss da irgendwo was schief sein und es muss jemand reingucken. Das ist
komisch, ja.
So. Auch wenn ich keine Exception bekomme oder sonst was, alles sieht prima aus, aber die Zahl ist nicht mehr der Durchschnitt und dann muss ich da eingreifen.
Ja.
Ist das, also nutzt ihr dann viel New Relic dafür oder noch andere? Du hattest eben wie Librato?
Ich experimentiere da gerade ein bisschen so mit. Ja.
Verschiedenen Sachen.
Verschiedenen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Ich glaube, Librato gibt es ein paar so Dashboard-Tools.
Die Gecko-Board noch. Ne?
Gecko-Board. So. Ja, ich habe mir da auch mal eine Liste gemacht.
Weil Librato ist ja kein Dashboard-Tool als solches. Ne? Das ist nicht der Hauptfokus.
Ja, also, darauf. Also, ich meine, im Endeffekt gibt es natürlich unterschiedliche Anwendungsfälle, die abdecken.
Ja, und die skalieren auch unterschiedlich gut, was die Finanzierung angeht.
Genau. Teuer sind sie alle.
Ja, also die hören halt vor allem ganz schnell auf, unbezahlbar zu sein. Genau. Also wenn du dann irgendwann $3,000 plus pro Monat zahlen musst.
Dann muss ich's lohnen.
Kannst du auch 2-3 Server mieten und da jemanden beschäftigen, der das betreibt.
Genau, ja.
Hast du auch dir schon mal angeguckt, so Sachen über Logging zu machen? Irgendwie nach Logstash oder sowas zu pusten und das normale Logging mit aufzunehmen?
Ja, auch so mit irgendwie dann auch von mir aus mit Papertrail oder sowas, dass man da drauf reagieren kann. Die kannst du ja eigentlich auch dann wieder ganz gut kombinieren. Also von Papertrail dann irgendwo wieder weiterschicken lassen, wenn irgendwo was
dementsprechend ist. Ja, Papertrail muss ich auch mal genau angucken. Das ist glaube ich, auch. Benutzt ihr Papertrail für mehrere Sachen? Oder?
Wir haben es aktiv nicht drin. Wie gesagt, das sind so Themen, mit denen ich mich gerade so ein bisschen beschäftige.
Was sind wir denn sonst für Logging?
Ganz kurz, kannst du noch mal kurz beschreiben, was Papertrail ist? Weil das kennen vielleicht nicht alle.
Papertrail ist im Endeffekt ein Hosted Log Management Tool. Ich schicke meine Logfiles, die ich normalerweise oder typischerweise irgendwo aufs File-System schreibe, schicke ich die an Papertrail.
Das ist quasi Splunkstorm in anders für die Enterprise-Zuhörer.
Ach so. Genau, Splunk ist.
Ist alles klar.
Ob man jetzt Splunk eher kennt als Papertrail, weiß ich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall Hosted Log Management.
Hosted Log Management, wo ich dann natürlich in the Cloud, die ich durchsuchen kann, wo ich dann wieder drauf reagieren kann. Ich kann mir irgendwie Alerts einstellen und so weiter und so fort.
Und der indiziert die wahrscheinlich auch.
Die und macht da ganz fancy tolle Sachen damit.
Okay.
Ja, gibt es auch wieder unterschiedliche. Manche sind toll, manche sind nicht so toll. Ich glaube, Papertrail ist ganz cool.
Ja, Papertrail ist auf jeden Fall auch so unter den. Also ich benutze das ja für Spaßprojekte so ein bisschen, also beziehungsweise mein Server, also du kannst ja so ein Syslog, hast du so einen Syslog-Endpunkt, wo du deinen Kram halt schicken kannst und ich schicke dir halt so alles hin, so vom Server. Und ich finde das Interface auch ganz angenehm, das fühlt sich nicht so schwer an. Und ist halt auch irgendwie relativ flott und ist auch ganz nett. Und die haben auch relativ vernünftiges Pricing, finde ich. Also das
Ja, ja, du kannst ja echt schöne Suchen darauf definieren, wo okay. du wieder darauf reagieren kannst. Also das ist so, okay. war für mich eigentlich immer das ganz Coole.
Ja.
Wenn das und das irgendwo drin steht, dann schick mir einen Webhook dahin oder paste irgendwo was in Capfire von mir aus auch irgendwo auch rein. Ja. Und oder aggregiere das zusammen und arbeite es weiter.
Okay.
Wo wir doch gerade hier mitten knietief in den Ops-Themen sind, ne?
Richtig, da kannst du unten.
Hostet ihr, ich weiß, dass ihr mal was mit Scalarium gemacht habt. Seid ihr noch irgendwie EC2 irgendwie unterwegs?
Weniger. Aktuell machen wir das meiste mit Brightbox, ehrlich gesagt.
Brightbox, ja.
Ja. Und
Hauptsache Cloud.
Hauptsache eine API-Call, um Server zu bekommen.
Ja, so. Ja. Bei hier Bare Metal Cloud, vielleicht auch schon mal gehört. Das ist hier so,
Als Name Bare Metal Cloud? Oder
ja, BareMetal.com heißt das gleich.
Okay. Wir
gucken gleich. Das fand ich ganz lustig. Das ist natürlich halt ein bisschen teurer als so vergleichbar, also das heißt vergleichbar, ne, als andere Anbieter. Aber die haben halt so diesen, ich meine, wenn du heutzutage bei Hetzner im Werktag einen Server klickst, dann ist der ja auch innerhalb von einer Stunde spätestens ja verfügbar.
Ja, aber eine Stunde.
Ja. Die Jungs von Bare Metal Cloud, die sitzen auch irgendwo und in der EU, ich weiß nicht genau wo, ob die auch in Irland sitzen oder in England oder so. Ich glaube England.
Ich habe keine Ahnung, ich kriege es nicht so.
Auf jeden Fall, die haben halt diese ganze Provisionierung halt alles so weit durchautomatisiert, dass du halt innerhalb von ein paar Minuten dein Server bekommst, aber das ist halt richtige Hardware, die du halt bekommst, okay. keine Virtualisierung. Und das fand ich ganz interessant. Also je nachdem, was du für Anwendungsfälle hast und du wirklich Power brauchst und das aber auch irgendwie on demand, fand ich ganz interessant.
Das ist cool.
Naja, auf jeden Fall, was ich gefunden hatte, was jetzt so ein bisschen mit EC2 zu tun hat, ist so ein
Die sitzen in Miami und also in Florida und
Kalifornien. Doch nicht in Europa?
Das ist schon. Das ist ja doof.
Your two geographical locations.
Oh, Miami, dann nehme ich alles zurück und Bob, das Gegenteil ist halt scheiße.
Okay.
Aber ich fand die Idee halt auf jeden Fall cool, zu sagen, okay, du willst irgendwie, brauchst irgendwie richtig fette Performance, aber für einen relativ vernünftigen Preis und es ist halt okay, wenn es halt 5 Minuten dauert, bis das Server bald da ist. Und das finde ich halt ganz, ganz cool.
Ja, bei AWS braucht er ja auch 5 Minuten, bis er da ist.
Manchmal, ne? Wenn du Pech hast, braucht er auch 5 Minuten, bis er da ist, ja. Worüber ich gestolpert bin, da gab es ein paar von, der eine ist irgendwie ein bisschen mehr hängen geblieben als der andere, sind so hier so On-Demand, also bei EC2 gibt es ja diese On-Demand, dieses Standardding, wo du halt einfach dann pro Stunde, pro angefangene Stunde bezahlst und da gibt es ja so Reserved Instances, wo du irgendwie upfront ein bisschen was bezahlst und dann dementsprechend halt einen geringeren Preis pro Stunde bekommst.
Mhm.
Also genau, deswegen lohnt sich das, das Blöde ist, Reserved Instant lohnt sich halt auch, wenn der Server gar nicht durchläuft. Ja, weil du halt einfach einen geringeren Satz pro Stunde bekommst und dementsprechend kann es halt sein, dass wenn du halt nur so 50% den Server benutzt, aber trotzdem Reserved Instance machst über eine bestimmte Laufzeit, dass das halt günstiger ist, als wenn du On-Demand machst. Und genau, und weil das nämlich voll der Brainfuck ist, gibt es da nämlich Apps zu Webseiten, die einfach mal so mit so ein paar Slidern und hier wähl deine Region, wähl deine Instance Type aus und sag, wie lange die Kiste laufen soll und wie viele Stunden durchschnittlich pro Tag und welche Zeitspanne du irgendwie sagst du, dass du die Kiste irgendwie reservieren möchtest. Und der sagt dir dann quasi so, wo dein Punkt ist, wo du halt günstiger bist mit Reserved versus On-Demand und um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, was du da eigentlich tatsächlich irgendwie investieren musst. Das finde ich ganz praktisch so, wenn man ohnehin halt irgendwie so ein paar Server hat und im Überlegen ist, so lohnt sich das jetzt da, welche Server auf Reserved Instances umzustellen und welche nicht und mit im Hinblick darauf, dass es halt dann nicht mehr so ganz so trivial ist, wenn die Server halt nicht durchlaufen.
Mhm.
So, genau. Ja.
Ja.
Das ist von dir.
Genau. Artikel gefunden, so eine kritische Meinung über EC2.
Mhm.
Heißt Why I Dislike EC2 und irgendwie Performance, Billing, Reserved Instances da. Ne?
Zu kompliziert oder was ist da das Argument?
Ja. Ja, genau. Also im Grunde das was du da auch gesagt hast, dann irgendwelche, ja, ist nicht besonders lang der Artikel, die Zusammenfassung ist, dass es eigentlich so in der performance-technisch EC2 nicht so richtig gut ist.
Ja.
Ja, viele Services sind irgendwie bei Version 1.0 hängen geblieben und irgendwie so den letzten Feinschliff und die kontinuierliche Verbesserung fehlt da irgendwie, Lack of Logs, Limited Set of APIs oder sowas. Ja, hatten wir letztens irgendwie auch Security Groups irgendwie auditieren, ist irgendwie relativ schwierig. Auch Logs von einem ELB bekommen, ist irgendwie auch nicht ganz so trivial. Ja. Da irgendwie, wobei das halt auch nur so ein ELB und Security Groups sind ja relativ wichtige Bestandteile.
Ja.
Naja, ist auf jeden Fall, man muss jetzt auch nicht da komplett zustimmen. Ich finde auf jeden Fall, der wichtige Punkt ist, nur als Cloud ist es nicht toll. Also automatisch, und das glaube ich, wird immer noch oft vergessen, dass dann, ich packe mal in die Cloud, alles gut, ne? Automatisch skalierbar, automatisch sicher, automatisch alles grün.
Ja, ja. Ohne dann die Sachen auch wirklich zu nutzen.
Richtig. Und
also klar, also ich habe auch schon zig von diesen Artikeln gesehen, wo Leute dann halt ernsthaft EC2 mit Hosting bei Hessner verglichen haben und so Scherze.
Ja.
Ja, wo du dich echt nur an den Kopf fassen kannst, weil das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Also ja. Natürlich. Also was heißt natürlich, es ist halt offensichtlich, dass du halt andere Performance von echter Hardware bekommst. So, ne? Aber so
ja, diesen EC2 mit Hetzner zu vergleichen, ist sowieso irgendwie mal kein Sinn.
Ja, ne? Ja, also es ist ganz lustig, weil Hetzner kriegt ja in letzter Zeit ja auch international voll, den habe ich, also ich sehe ständig irgendwelche Tweets und Artikel, die irgendwo aus der Welt kommen und dann bei Hetzner eine Kiste mieten, weil die halt so scheiße billig sind.
Ja, ja.
Und halt verhältnismäßig auf dem Papier gute Server dafür halt bereitstellen. Nee, aber halt so diese reinen Vergleiche EC2 und irgendwie hosted ist halt, funktioniert halt nicht, ne? Greift halt viel zu kurz, weil es wird halt wirklich, also gerade bei AWS wird halt erst ein Schuh draus, wenn du halt wirklich viel von den ganzen Services und Komponenten benutzt, die da halt so drum rumfliegen. So, und dann funktionieren nämlich, da gibt es durchaus ja auch einige sehr plausible White Paper dazu, warum das halt dann tatsächlich auch wirklich Kosten spart. Auch wenn das, wie gesagt, auf den ersten Blick ein bisschen schwierig ist, das irgendwie, also das, ne, so ein bisschen komisch, denkst du, du zahlst ja, keine Ahnung, $100 pro Server, den gleichen Server kriegst du doch für $60 da und da.
Naja.
So. Aber dann so diese ganzen Details mit, ja, du kriegst halt hier Hosted Storage, Hosted Datenbank, Hosted DNS, bla bla, hosted Message Queuing, hosted bla, also du hast ja zig Dinge, die du irgendwie abrufen kannst, mit der du irgendwie dein Operations Overhead irgendwie kleiner gestalten kannst.
Ja, bis runter Sachen zur Provisionierung der Maschinen.
Ja, mit OpsWorks, ne? Genau, mittlerweile mit OpsWorks geht das halt sogar darunter, so Load Balancing und Scaling und alles mögliche. Also du musst halt, also wenn du das halt wirklich nutzt, wenn du halt wirklich diese Automatisierungsschiene halt gehst und dann tatsächlich auch, je nachdem wie dein Traffic nachts weniger Instanzen aus- und anmachen und so, wenn man das halt wirklich alles mitnehmen kann, dann sieht das halt wieder ganz anders aus.
Ja.
Aber so Vergleiche, ich weiß nicht, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber diese Vergleiche mit, ja, EC2 hier, virtuellen Server gegen irgendwie, ja, Server nicht mehr irgendwo Miete, das ist halt Äpfel und Birnen irgendwie
völlig. Ja, genau.
Das
genau.
Reicht dann, geht dann nicht weit genug.
Aber ihr benutzt Brightbox, Boomi. Das ja. Ist so der, das unterscheidet Brightbox.
Die sind in UK, AWS. Ne? Entschuldigung,
die sind in UK, ja. Genau.
Was ist so der Unterschied oder ist das im Grunde das gleiche in Grün?
Das ist so fast das gleiche in Grün.
Okay.
Du hast ein bisschen mehr. Ich
glaub, die fokussieren sich ein bisschen stärker, ne? Was so die Dienste angeht, diese anbieten, also die gehen nicht ganz so in die Breite.
Genau, du hast auch, ja, ja.
Aber ja, ist nicht sowas wie, also ist immer noch Infrastructure as a Service.
Ja, ja. Nee, also genau, du hast, du machst alles selber an sich.
Ja. Ja. Aber kannst du da was anderes mieten außer Server?
Ja, du hast schon auch, wir brauchen hauptsächlich die Server, aber du hast natürlich auch irgendwo, du hast einen API-Call, um eine IP-Adresse irgendwo dann zu binden und du hast eine Firewall und so weiter und so fort.
Mm, ja, ich habe mir schon länger nicht mehr angeguckt.
Und die müssen nur aufpassen, da gibt es nämlich irgendwie hier Brightbox Co. UK, das ist irgendwie das alte Rails-Hosting, wo die hergekommen sind.
Ja, genau,
da gelandet ist. Da landet man normalerweise, glaube ich, wenn man auf nach Brightbox sucht, aber Brightbox.com ist das in entscheidender Hinsicht, das ist die Cloud von denen.
Sehr gut.
Ja, genau, und die haben eigentlich einen Ruby Rails Background. Ne?
Die haben einen Ruby Rails Background. Ja, wobei das hat jetzt damit überhaupt nichts mehr zu tun eigentlich. Ja.
Ja. Und an der Stelle kann man vielleicht nochmal erwähnen, wenn man irgendwie sein Ruby oder Nginx irgendwie auf dem Server haben will, aus dem Paketmanager, deren also zumindest für Ubuntu, ne? Das ist ganz, die pflegen da
die
ganz
Brightbox, die machen das.
PPAs, ja, genau. Das sind ganz gute Pakete. Gut.
Ja. Ja.
Das ist so der Standardweg, wenn man. Wobei dummerweise muss ich ja sagen, oder negativ ankreiden, dass sie immer noch kein Ruby 2 da drin haben. Ne?
Das haben sie jetzt.
Haben sie jetzt.
Ja, dann ist der Punkt ja auch. Jetzt, aber das ist auch schon bestimmt
ich hab letztens
ein paar Tage her.
Next Generation, diese Brightbox Ruby NG, ne? Next Generation Ruby 1.8 Enterprise Edition und 1.9.3 Packages.
Ich bin mir sicher, dass ich da letztens was gelesen habe, dass es.
Ja, link or it did not happen. Nee, wie sagt man?
We've updated our Passenger 3 and 4 Packages for Ubuntu and now also provide Ruby 2.0
Packages. Dann musst du bitte mal den Link dann in die Shownotes packen.
Das ist der letzte Tweet von
das ist mir egal,
5 Tagen.
Vor Link.
5 Tagen, den kriegst du hier.
Ja, wir brauchen noch eine ganze Menge Links nachher. Ja. Aber, das machen wir später. Aber das ist auf jeden Fall, wenn man halt irgendwie ja, ne, schnell irgendwie mal vorankommen muss, so, dann ist das...
So, jetzt der interessante Punkt. Warum habt ihr euch für Brightbox entschieden oder warum seid ihr bei Brightbox?
Mhm. Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht. Das hat Lars entschieden.
Schade.
Müssen wir mit Lars reden. Ihr müsst den Lars einrahmen. Genau, können wir den kurz anrufen?
Ja, kurz eine Live-Schalte.
Genau.
In die Südstadt.
Lars hat mir gesagt, so machst du das und dann denkst du, wow, ist ja cool.
Okay,
ja, cool.
Ja, gut, bleibt das erstmal ungeklärt.
Das bleibt ungeklärt, ja. Aber die sind Pricing, Service-mäßig sind die super und ja, Performance-mäßig, soweit ich
auf jeden Fall besser.
Das beurteilen kann, auf jeden Fall besser und ja. Genau.
Mehr hier Bang for the Buck, nee, wie sagt man? Ach, egal.
Mehr irgendwas, genau.
Genug Ops.
Aber ganz kurz, das hast du eben ja übersprungen eigentlich.
Was habe ich übersprungen?
Bei New Relic hätten wir noch erwähnen können, dass es jetzt auch was eine Alternative endlich gibt, weil New Relic ist ja schon
ach, scheiße,
hab sehr, ich übersprungen. Um das dann noch kurz abzuschließen in diesem Themenbereich hier.
Warum habe ich das denn übersprungen?
Weil es weiter unten steht, ist nicht so schlimm. Chaos ist nicht so verkehrt.
Ja.
Aber erzähl doch mal.
Es ist auf jeden Fall ja so, dass New Relic relativ alleine da steht mit ihrem Dienst, den sie anbieten. Und Tilde, der Laden von Yehuda Katz und Co. Hat jetzt Skylight.io
announced.
Es ist tatsächlich auch schon irgendwelche Beta-Invites, glaube ich, rumgegangen.
Ah.
Und man kann sich, glaube ich, einloggen. Ich noch nicht. Ich bin zwar angemeldet, aber schade.
Kleiner Aufruf, falls Yehuda zuhört, dass
genau.
Er vielleicht mal...
Der
Dirk möchte gerne Skylight nutzen.
Richtig. Und kurz nachdem das announced wurde, war es auch grausam, danach zu suchen. Man hat irgendwie Skylight nicht so richtig gefunden. Aber ja, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Und ja. Das
allein schon, dass Konkurrenz da ist, ist ja schon super.
Genau. Das belebt das Geschäft und ist eine gute Sache. Es gab ja auch mal was von den Passenger-Jungs. Haben wir auch irgendwas...
Wollte ich gerade fragen, ja.
Ob es das noch gibt?
Ich glaube, das ist...
Union Station oder
ja,
so
genau. Hieß
das.
Ja, bei Union genau. Station... Da gibt's das noch?
Ich weiß nicht, ich nicht.
Ja, da habe ich auf jeden Fall nichts mehr von gehört. Irgendwie.
Ich nämlich auch nicht. Ich bin jetzt hier gerade auf die Seite gegangen, da steht was von Pricing. Das ist alles free.
Ja, das klingt gut. Alter. Das ist auf jeden Fall günstiger als New Relic.
Open Beta Period. Ja. I don't know.
Ja. Pricing Insider. Ja, es scheint irgendwie, ist auf jeden Fall
anders. Ja, aber es ist auf, kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn er ein bisschen...
Ist aber nur für Passenger. War Passenger only.
Ja. Only Passenger. Sieht auf jeden Fall extrem fancy aus, die App. Naja, da gibt es auf jeden Fall auch noch was, aber okay, wenn es Passenger Only ist, ist es sowieso noch was anderes. Aber da scheint so ein bisschen Bewegung auch
zu ja, sein. Wie gesagt, ist auch nötig. Ne? Ein bisschen Konkurrenz kann auf jeden Fall nicht schaden.
Richtig.
Ja. So, dann kommen wir mal zu den spannenden Themen.
Richtig.
Der Dirk hat sich umfassend über den Fahrplan für Ruby 2.1 informiert.
Umfassend, ich habe den Link gefunden.
Noch keine Zeit gehabt. Es gibt da. Auf AVM gibt es
nee, nicht AVM oder AVMJP.
AJP,
keine Ahnung. T.pdf.
Ja, whatever. Das ist von, wie heißt der? Koichi Sasada.
Aha, genau. Der hat auf der, was ist das noch, ein Vortrag von?
Ja, ja, auf der Ruby Kaigi, die jetzt auch vor kurzem war in Japan.
Ah, haben wir gar nicht in die Events angekündigt, so ein Mist.
Tja, es war keiner da, schade. ja, der genau. ist auf jeden Fall von Heroku und hat relativ ausführlich vorgestellt, wo es mit Ruby 2.1 hingehen soll. Und aktuell ist der Release für den 25. Dezember 2013.
Genau, das hat Mats geskippt. Ja auf diversen Keynotes von den diversen Ruby-Konferenzen, die so in den letzten ein, zwei Monaten waren, immer wieder angekündigt, dass sie ja versuchen, da hat er immer gesagt, ja, ne, Ruby 2.0, happiest release ever und so. Aber ja, so ein bisschen angekündigt, dass sie ja in so einen Mehrjahresrhythmus gehen wollen, was die Minor Releases angeht.
Ja.
Deswegen immer um Dezember rum ein neues Minor Ruby. Ja, also das sind ziemlich viele Slides, glaube ich.
Ja, es ist.
Und das sieht auf jeden Fall abgefahren aus.
Ja, ist auch dann alles
mit ja,
Quotes drin und so. Naja, auf jeden Fall wahrscheinlich, um so einen groben Überblick zu bekommen.
Ist wird schlecht. Cool, oder?
Ja, natürlich, wird voll geil. The best Ruby ever, ne? Wie gesagt, wie hat Sachen die Apple-Leute das immer?
Amazing.
Ja.
Ist auf jeden Fall.
Also es ist halt wieder, das ist wieder querbeet über alles, von irgendwelchen neuen APIs, von Garbage Collection.
Ja, genau, Garbage Collection ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt.
Und sowas, ja. Also kann man mal drüber scrollen. Also ich habe es in meinen Insta-Paper, aber noch nicht.
Ich scrolle jetzt hier schon eine ganze Zeit lang und bin immer noch nicht. Also wie viel sind es denn?
Ah, genau 100.
Ja, perfekt.
Punkt an.
Naja, ist auf jeden Fall in der Mache. Und wie gesagt, Patch Level ist ja auch schon raus. Also langsam Zeit da mal. Und weil das Update auch so einfach ist, da
ja.
kann man jetzt zeitnah mal nachziehen.
Dann, das hat auch der Dirk entdeckt, Mist, dass RubyLang.org jetzt auf GitHub gehostet wird.
Genau, weil es ist sich ja immer beschwert worden.
Das ist das
nur von wem auch immer.
Ist das nur die Seite oder ist das auch die Doku? Oder?
Nee, die Doku.
Ach, die Doku
ist. Also es geht da konkret um die Dokumentation von Ruby und der Standardlib.
Ah.
Damit da jetzt einfach besser dran gearbeitet werden kann mit Pull Requests und verbessern der Dokumentation.
Oh, voll geil. Cool. Fehlt ja nur, dass Ruby selber auch noch auf Git kommt und dann.
Also nicht nur
M-Ruby ist
bei Git, ne?
Ruby selber nicht bei Git?
Ich dachte, die wären noch auf SVN.
Ja, das kann gut sein.
Ich weiß es nicht.
Ganz, ich meine, das wäre irgendwie so absurd, aber
Ruby slash Ruby gibt es mal mit dem letzten.
Wahrscheinlich benutzt das jeder mit Git SVN, aber.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch ein. Das wird das
aber wahrscheinlich sagt Mats, nee, SVN.
Aber Mats hat doch im M-Ruby sogar nach GitHub
gestellt. Ja, ich weiß es nicht.
Es gibt auf jeden Fall noch dieses
das, SVN. Das kann dann der geneigte Zuhörer gerne als Kommentar uns um die Ohren hauen oder mir um die Ohren hauen, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es so.
Es gibt auf jeden Fall noch ein SVN, das habe ich auch im Kopf. Naja, auf jeden Fall, diese Dokumentation ist auf GitHub und jeder, der sich beschwert, dass die Dokumentation nicht gut genug ist.
Das finde ich eigentlich ganz cool, weil da sind doch einige Sachen, die mir immer wieder mal auffallen, die dann irgendwo fehlen und so.
Genau, da kannst du jetzt dann dich nicht mehr beschweren, sondern einfach Pull-Requests stellen.
Gut. Sehr gut, mehr Sachen auf GitHub, mehr Sachen offen und so mit Pull-Requests und so, alles cool.
Richtig. So, und dann hat überhaupt nichts mit Dokumentation zu tun, aber mit Ruby. D-Trace gibt es ja seit 2.0.
Ja, verstärkt.
Genau, verstärkt. Aber also jetzt wirklich extrem verstärkt. Obwohl mein D-Trace-Support in meiner Ruby 2.0-Version ist irgendwie borgt.
Aber bei mir funktioniert's.
Genau, ich habe irgendwie nicht so viele Probes, wenn ich mir die anzeigen lasse wie der Basti. dann aber auch nicht weiter geguckt, warum das so ist. Naja, weil das auf jeden Fall ein relativ umfangreiches und komplexes Thema ist. Sind Ressourcen einmal gerne gesehen und es gibt bei den Codemancers, wer immer das ist, was die bauen, keine Ahnung, da gab es jetzt vor einiger Zeit so einen ersten Teil Profiling Ruby 2.0 Apps mit D-Trace und da ist jetzt der zweite Teil raus und ja, da kann man auf jeden Fall sich nochmal angucken und das ist, weil es gibt ja auch einen Artikel von Aaron Patterson, aber der ist schon relativ alt. Ich glaube, es gibt
sogar mehrere, weil jedes Mal, wenn der entdeckt, huch, hier ist irgendwas 2,5% langsamer, als es sein müsste, sind da immer D-Trace-Probes dabei.
Genau, aber das ist auf jeden Fall hier so ein, also es gibt ja einen, der geht nur um D-Trace, der ist aber schon relativ alt, das funktioniert nicht mehr alles so ganz.
Ja, weil das war, also dieser ganz alte Post, der ist trotzdem ganz cool, weil da ein paar nette Beispiele drin sind. Das war nämlich, als er für Ruby 2 einen, oder für Ruby 1.9, weiß ich gar nicht, einen Branch hatte, wo er D-Trace Probes eingebaut hat.
Genau. Naja, auf jeden Fall, das sind zwei relativ aktuelle, also recht aktuelle Artikel, wo die, glaube ich, als Einstieg ganz gut funktionieren. Ja. Und an der Stelle vielleicht der Aufruf, jeder, der es hingekriegt hat, den Instrumenter aus Xcode an Ruby 2.0 Probes anzuschließen, kann da bitte mal schicken.
Also ich habe das schon hinbekommen. Das einzige Problem war dann nur, dass dann so Ausgaben von so aggregierten Sachen nicht so richtig funktioniert haben. Also so ganz einfache Sachen gehen damit irgendwie.
Ja, aber einfach ist ja langweilig.
Ja, der Dirk hätte gerne Clicky Bunti, weil
ja, dafür ist das Tool doch da. Ja, ne? Liegt da rum und das hätte ich dann auch gerne mal damit benutzt.
Also was ich ja viel geiler finden würde, ist, wenn jemand mal so eine D-Trace Script Collection für Ruby oder sogar für Rails mal zusammenstellen würde. Weil, also so typische Sachen, dass du irgendwie, na, was weiß ich, du willst irgendwie dein Active Record irgendwie profilen, dass da, weil das sind halt eigentlich Sachen, das sind eigentlich immer sehr ähnliche Sachen, die man da eigentlich für braucht.
Ja.
Und ich habe schon irgendwelche D-Trace Collections schon gefunden, das ist dann aber irgendwie für Kernel Debugging und so. Aber vielleicht, sofern es das noch nicht gibt, vielleicht irgendwie da so eine Collection mal anfangen, wo man...
Gerne auch der Aufruf, schickt uns einfach die Terry Skripte und dann fangen wir die Collection an und dann kann die fortgeführt werden.
Fame for everyone.
Genau.
Nee, also das ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall echt lustig, damit zu arbeiten. Und ich finde es halt auch super, dass es halt eben D-Trace ist und nicht irgendwie so eigene Sachen. Also es gibt ja mittlerweile auch so Mini-Profile und Ruby-Prof und die ganzen Dinger. Aber erstmal so mit D-Trace halt so minimalen Impact auf irgendwie so die Performance von dem System. Und halt gleichzeitig ist das halt so ein Standard-Tool, also was es halt auch für zig andere Systeme irgendwie gibt.
Ja.
Was das halt einfach öffnet, um irgendwie cool Tooling auch irgendwie zu entwickeln und irgendwie auf was aufzubauen, was es halt irgendwie schon gibt. Finde ich eigentlich ganz spannend und ich hoffe, dass das noch weiter verfolgt wird.
Ja. Ja, da ist doch von auszugehen wahrscheinlich. Ja.
Allein schon wegen Aaron.
Richtig.
Dann habe ich direkt das habe ich da reingeschrieben. Direkt das Announcement.
Das habe ich da reingeschrieben.
Ich will auch mal was sagen hier. OctoKit RB, also beziehungsweise OctoKit als Projektüberbegriff, nämlich diverse GitHub und GitHub Enterprise API Clients.
Und einen für Ruby, einen für Objective-C.
Genau, ne? Aber also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so also der Überbegriff für, ja.
Genau, für beide.
Für
im Moment
sind es, glaube ich, die beiden.
Genau.
Und das sah eigentlich ganz nett aus, vor allem im Hinblick auf Leute, die halt auch GitHub Enterprise benutzen. Das integriert sich da halt auch super schön. Man muss irgendwie nur so einen Endpunkt setzen und sagen, dass das GitHub Enterprise ist und dann funktioniert das halt genauso wie mit GitHub halt auch. Also es ist halt so halt relativ cool. Also du musst halt dich nicht irgendwie groß verbiegen, sondern konfigurierst das halt an einer Stelle und kannst das halt mehr oder weniger transparent für alles Mögliche benutzen. Und also um halt irgendwie sich da Infos rauszuziehen, irgendwie Integrationen jeglicher Art irgendwie mit GitHub zu machen, dafür kann man das benutzen.
Ja, macht auf jeden Fall viel mehr Sinn als manuell diese REST API
da. Ja, und diese ganze Token-Authentifizierungskram und so, das ist alles ein bisschen unschön.
Ja.
Gibt's für Ruby und für
Objective-C?
Ja,
genau. Das ist aus Objective-C ist halt neu extrahiert aus ihrem GitHub-Issue-App, die sie da haben.
Der GitHub for Mac-App.
Haben die auch eine iOS-App?
Nee, die iOS ist von Dennis Riemann.
Ach ja, richtig. Nee, richtig, du hast recht. Ja, das ist aus der GitHub for Mac, ja, genau.
Die ist übrigens grandios, ne?
Ich wollte auch gerade sagen.
Die ist cool. Ziemlich geil geworden mittlerweile. Ja. Am Anfang war das ja ein bisschen langweilig.
Super, Dennis.
Aber danke. Mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Also hier die Empfehlung, jeder, der auf iOS einen GitHub-Client braucht, iOctocat,
das ist schon ganz lustig, ja. Genau. Ja.
Ja.
Dann das nächste ist auch ganz lustig. Das habe ich aber auch schon vor 2 Wochen oder so gesehen. Ich hoffe, dass das nicht mittlerweile rumgegangen ist wie Sau.
Tja, dann haben wir Pech gehabt.
Erzähl mal, ich kenn's nicht.
Das heißt Active Record Futures. Ich habe keine Ahnung, wie aktiv das ist und so. Ich fand es halt von der Idee halt ganz cool. Also du kannst im Prinzip, du gehst im Prinzip hin und definierst halt deine Arel-Objekte Aber ja, und Objekte?
Ja, deine Active Relation, deine Abfrage-Gedönse mit Active also, Record.
Also hier
brauchst User, deine Abfrage.
Brauchst deine Abfrage.
Okay.
Aber musst die halt nicht zur Ausführung bringen, sondern du kannst die halt an dem, also ne, du die wird ja lazy evaluiert, erst wenn du halt anfängst darauf zuzugreifen,
führt
er die Query heraus. Und du kannst jetzt an beliebigen Zeitpunkten halt mit Active Record Future, Punkt Future sagen und das irgendwo zuweisen und dann irgendwie andere Dinge machen, weitere Dinge machen. Und dann kannst du dann irgendwann dann darauf zugreifen und er führt dann halt diese ganzen Queries halt erst, also er führt dann halt mehrere Queries dann halt aus. Also er batcht im Prinzip die Queries zusammen und führt die dann gemeinsam einem definierten Zeitpunkt aus. Und das funktioniert irgendwie mit so MySQL, mit dem MySQL 2 Gem, weil da irgendwie Multi-Query-Support irgendwie drin ist. Und der Vorteil ist wohl, gerade wenn du halt viele kleine Queries machst, dass der das halt irgendwie wohl auf Protokollebene zusammenbatcht, an den Server schickt und alle Ergebnisse einsammelt und also du reduzierst halt irgendwie so deine Roundtrips vom Server hin und her. Genau. Also das sah so von der Benutzung halt her relativ. Ah nee, es gibt sogar auch einen Postgres Support. Sah halt von der Benutzung halt her relativ einfach aus und unter Umständen ist da vielleicht auch was ganz Nützliches dabei, so als Use Case.
Okay.
So. Ja. Genau. Und das muss funktioniert halt.
Mich abmelden.
Ja. Das funktioniert auch relativ painless mit Rails. Man muss also nichts mehr Spezielles daran machen.
Coole Sache, muss ich mal anschauen.
Ja, also. Ich kann es
auf jeden Fall noch nicht.
Ja. Kennst du das? Die Gemlupe? Oder
nee. Loop?
Oder wie auch immer man das ausspricht. Das ist eine potthässliche Seite. Also das ist irgendwie hier www.gemlou.pe. Und was man halt irgendwie machen kann, ist, du kannst halt einen Ruby-Gem angeben und eine Version. Und, Mann, Entschuldigung, mit dem Hals hängen. Und er visualisiert dir so deine Dependencies und Dependency das so hat. Und du kannst dann halt, das gibt's wohl auch wie heißt das so, Bookmarklet?
Bookmarklet, ja.
Genau, und du kannst dann, wenn du auf RubyGems.org bist und irgendwas anguckst, und also dieses Beispiel mit dem Screenshot ist halt Device, und dann klickst du auf dein Bookmarklet drauf und dann kriegst du halt so ein Fensterchen, wo er halt dann so genestet dir halt visualisiert, was denn welche Dependency hat und kannst dann in den Dependencies auch noch klicken. Also du kannst halt dann auf eine Dependency draufgehen und kannst dann halt so ein Drilldown machen, was denn da, wie denn da so die Zusammenhänge sind und wo so Hotspots sind, was halt irgendwie viel benutzt wird und so.
Ja, das ist cool.
Fand ich ganz lustig und mal so, ja, er gibt ja auch so ein Gewicht an, also wie viele Gems Device biegt. fand ich
23, ist das viel?
Ja, 23 ist einfach eine geile Zahl. fand ich ganz cool. Genau.
Ja, sieht auf jeden Fall hübsch aus.
Ja.
Cool, ich glaube, ja.
Macht ihr irgendwie Gem-Hosting irgendwas selber?
Nee, aber da fällt mir ein, hier, ich bin ja letztens erst drüber gestolpert, gemfury.com oder wie es heißt. Bisher hatte ich halt immer Gems als Private GitHub Repos irgendwo drin.
Ja.
Und die dann halt über ein XOAuth-Token ins Temfer mit reingepackt, wenn wir das gebraucht hatten.
Moment, nochmal.
Private GitHub Repo und dann einfach als Git Dependency im
Ja, aber warum brauchst du dann O aus?
Falls jemand da dann keinen Zugriff hat, zum Beispiel.
Ah.
Also zum Beispiel mein Continuous Integration Server, der nicht direkt Zugriff auf mein Private GitHub Repo hat,
dann hatte ich das damit. Ich muss nämlich auch mal wohin.
Ja. Aber da bin ich über hier Gemfury gestolpert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal verwendet habt oder sowas. Nee, aber
ich bin auch schon mal darüber gestolpert.
Fand ich nämlich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe es auch noch nicht genauer angeschaut, aber dachte ich mir, muss ich mir mal angucken, ist cool. Eben halt ein eigenes Repository für meine Private Gems zu haben.
Genau, weil das über Git zu machen ist irgendwie dann doch ätzend, ne?
Ja, es ist nicht dafür gedacht eigentlich so.
Ja,
ne?
Genau. Also es funktioniert bei so kleinen Sachen, aber gerade wenn man dann anfängt, irgendwie Sachen in Gems auszulagern, die dann wieder eigene Sachen als Dependency haben, dann ist das
ist vorbei.
Ja, dann löst das JamSpec das halt nicht mehr auf.
Genau.
Und genau das ist nämlich auch der Anwendungsfall, wo ich sowas auch gesucht habe. Das JamFury habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, weil es wahrscheinlich sich auch nicht mit den, also bei AdCloud haben wir das Problem. Da haben wir halt relativ viel kleine Ruby-Libs gebaut, die dann irgendwie ihre Dependencies haben, aber da ist ja irgendwie die Policy, man darf nichts irgendwo ins Internet stellen, das darf irgendwo anders liegen. Deswegen kommt das da wahrscheinlich leider nicht in Frage und man muss sich so einen eigenen aufsetzen.
Ich finde es ja immer ganz toll, alles ins Internet zu packen.
Finde ich
auch.
Muss ich
mich nicht drum kümmern.
Genau.
Wenn es geht.
Ich hätte gerne noch eine Fassbrause. Weil Bier, bin ja mit dem Auto leider. Es gibt auch alternativ da hier so Eifler Landbier, das ist auch ganz lecker, falls jemand noch ein Bier möchte.
Also ich würde noch ein Bier trinken.
Ja, guck mal, da kann man auch richtig schön
flöppen. Ja, boah, das sieht ja grandios aus.
Das ist ein leckeres Bier. Ich trinke das eigentlich ganz gerne. Warte, aber schön am...
Yes! Der war gut.
So gut gemacht, Basti.
Ja.
Nee, ich finde das eigentlich auch immer ganz gut, gerade bei sowas, weil, mein Gott, Jam-Server selber betreiben ist zwar jetzt auch nicht super aufwendig, aber wenn das da einfach in so einem Dienst liegt, ist doch cool.
Ja.
Mach doch dich erstmal wieder an, Basti, bevor
du mit uns redest.
Genau, dann versteht man mich auch besser. Wie hieß ja nochmal dieser super Mini-Jam-Server, den du da ausgegraben hattest?
Jam in a Box.
Jam in a Box? Dann kommen wir vielleicht auch noch dazu packen, oder?
Ja, Jam in a Box.
Jam in a Box. Das sah nämlich auch ganz cool aus.
Genau, das ist halt auch so ein, ja, das ist halt super, super Billo einfach.
Das habe ich auch tatsächlich schon mal ausprobiert.
Läuft gut?
Ja, also was heißt läuft gut? Das ist halt, läuft.
Ja, das ist die Frage.
Ja,
das ist ganz einfach umzusetzen.
Und das war doch auch so eine, das ist eine Rack-App, ne? So
ja, richtig, richtig.
Also so kannst du halt genauso, kannst du genauso hosten wie halt alles andere auch. Also
genau,
also
es ist halt total einfach aufzusetzen, total einfach zu verwenden und genau.
Ja.
Ja.
Gem-Hosting. Sind wir doch wieder bei Ops-Themen gelandet hier, ne?
Ja, verdammt.
Das ist auf jeden Fall, ja, alle die, also wir hatten gerade, ist ja egal.
Ja,
ich höre mir einfach das nochmal an.
Genau.
Ja, weil wenn man da seinen eigenen Kram macht und, weil das ist halt auch super, also grundsätzlich, wenn man irgendwie Libs extrahiert, baut einfach einen Gem draus direkt, bevor das, ja, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn.
Ist halt. Ist an sich auch eine gute Herangehensweise, einfach zu überlegen, was man wirklich so weit wegziehen kann von der App,
genau,
dass es ein eigenes Jam sein kann.
Richtig. Genau.
Und dann mal gucken, ob es das vielleicht schon gibt.
Genau, das kommt
vielleicht
auch mal.
Aber auch wenn ich irgendwie interne Sachen irgendwo baue, zu sagen, hey, das ist ein eigenes Jam und es exposed vielleicht irgendwo eine API, die ich dann schön dokumentieren kann und jemand anders kann das irgendwo verwenden.
Und selbst wenn das echt ganz wenig ist, bevor es im Lib-Ordner vergammelt oder sonst irgendwo, einfach ein Jam raus, ist mit Bundler super einfach zu machen. Kann man separat testen, kann man irgendwie ins Ziel stellen. Ja, macht total Sinn, dass das häufiger zu verwenden, als man vielleicht gemeinhin denken mag. Gut, Jam-Hosting. Was soll denn noch da rum? Das. Dann ein fließender Übergang zu Rails, weil Jams kommen ja in Rails-Projekten vor.
Andersrum, Rails ist doch ein Jam.
Boah, verdammt, ja. Siehst du, weil ich kein Bier getrunken habe.
Das kommt noch nicht klar, ne?
Genau. Es war die RailsConf und die Videos sind jetzt online.
Sehr cool.
So, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche
Empfehlungen... Doch, ich glaube, die Keynote von Mats habe ich, glaube ich, gesehen. Hat Mats die Keynote gehalten? Nee, hat er, glaube ich, nicht. DH8 hat die Keynote gehalten. Wo habe ich denn? Ach, egal. Nee, ich habe noch, glaube ich, ich habe noch kein Video gesehen davon.
Ich habe auch noch kein Video gesehen. Es gibt auch
jetzt alle Videos. Kann sein, dass ich eins in meiner Pipeline habe, aber...
Ja, dann schau das doch mal gerade nach. Dann kann man das vielleicht, wenn du das ausgesucht hast, ist das ja vielleicht eine Empfehlung.
Ja, aber ja, also das sind auf jeden Fall, also klar, wenn man zu viel Zeit hat, dann guckt man die einfach alle durch. Aber
okay, da muss man schon extrem viel. Da muss man die Konferenz, da hätte man ja, nee, da muss man sogar mehr Zeit als die Konferenz haben.
Ja, richtig.
Das ist ja kein
Ziel. Also irgendwie Konferenzzeit mal Track-Anzahl dann, ne? So an Tagen.
Richtig.
Finde ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Übrigens, der Sebastian von Nine Elements, der hat eine auf Watch Later, kennt ihr Watch Later?
Ja.
Eine Shared Playlist, Thema Ruby. Und da werden auch immer ganz nette, spannende.
Ist sie irgendwie verlinkbar?
Die ist bestimmt verlinkbar. Ich suche mir das mal raus.
Ja. Such doch mal raus.
Sehr gut. Ja, weil da ist so, ich finde auch immer hier gerade auf Confreaks, da gibt es tausende von Videos, die.
Ja.
alle irgendwie ansehbar sind oder sowas, aber manche vielleicht dann auch nicht so.
Ja, und, genau.
Da, das ist auf jeden Fall ganz cool, da irgendwo eine Playlist zu haben, wo jemand schon mal sagt, das ist empfehlenswert.
Cool. Ja. Jo, und was der Sebastian so verlinkt, das kann man sich in der Regel auch mal angucken. Ja.
Also ich gucke halt meistens halt auch.
Also, nee, also nicht du, der andere.
Ich weiß schon.
Du auch.
Was ich mir raussuche, scheiße. Also ich mache das halt in der Regel auch nicht, dass ich mir da die Liste angucke und schaue, was gucke ich jetzt davon, sondern es gibt halt irgendwelche Links, die irgendwie rumgehen, irgendwelche Empfehlungen, irgendwie Ruby Weekly oder so, und dann landet das halt in so einem Folder bei Instapaper bei mir, und dann setzt man sich dann mit iPad oder so dann vor ein Apple TV und guckt die Sachen runter.
Jetzt hast du aber Buzzwords in einen Satz gepackt, ey.
Instapaper, nee, also
Apple TV,
also
mit dem iPad.
Ich kann das echt nur empfehlen. Also wenn man irgendwie ein Apple TV so am Start hat, und also ich habe halt irgendwie so unter der Woche irgendwie relativ wenig Zeit, mir so eine Stunde Vortrag irgendwo anzugucken. Mhm. Und dann halt so samstags, sonntags entspannt nach dem Frühstück auf der Couch vom Fernseher sitzen und dann halt Instapaper Sachen lesen und dann einfach so die Video. Also man kann halt Vimeo und YouTube-Links einfach in so einen Ordner reinpacken. Und dann hast du so einen Button, also Instapaper erkennt das, also die App erkennt das. Mhm. Und dann hast du so einen Button, wo du drauf drückst, und dann startet er halt das Video. Und dann halt so mit Airplay dann halt direkt so on screen und so, dass du.
Wir könnten mal eine Stammtisch-Videonacht machen.
Sicherlich. Oh, da müssen wir natürlich aber anfangen mit Stupid.
Den einen Vortrag von
Aaron Patterson.
Und
den habe ich irgendwie vergessen. Kennst du das nicht?
Scheint nicht so, ich weiß nicht.
Oh Gott, wie heißt der denn nochmal?
Okay, wird Zeit, dass wir die Stammtisch-Videonacht machen.
Ja.
Das ist eine geile
Worst Idee. Ideas ever.
Ideas ever, genau. Oh, das ist so krass. Also das kennst du bestimmt, Bumi.
Ja, Ryan Davis, genau.
Ryan Davis ist das, genau.
Ryan Davis.
Das ist so großartig. Ich habe das auch gebackupt, redundant, falls die Configs das irgendwann mal rausnehmen. Das ist von der Ruby Conference 2009.
Okay.
Und es ist einfach hilarious. Also das ist...
Ja, verlinke das doch nochmal, aber vielleicht...
Das packst auf jeden Fall rein.
Am besten mit ein paar Bierchen und dann...
Aber die Geekstammtisch-Videonacht finde ich eine gute Idee. Werden wir mal ins Auge fassen und dann ankündigen.
War das irgendwie bad ideas, good engineering oder irgendwie sowas?
Ja, genau, sowas.
Also lustige Sachen dabei.
Gut. Das aber nur am Rande. Und dann in den Vorbereitungen, das stand noch da seit Monaten drin, aber der Bumi kannte es nicht, deswegen haben wir es drin gelassen. Native UUIDs in Rails 4.
Ja. Weil wir aktiv die Rails-Commits watchen.
Ja, sicher.
Oder alternativ warten, bis jemand was Cooles twittert.
Richtig.
Dazu, um uns zufällig zuguckt. Das war, also ich erinnere mich vor Jahren daran, als ich mal eine UUID als Primary Key haben wollte. Und das war ja schon, also es war irgendwie auch, also allein schon die Migration anlegen war irgendwie schon komisch, weil du ja dann irgendwie dann sagen musst so.
Keine
also,
ID und keine Primary ID.
Genau, du musst ja also irgendwie sagen, ich hätte gerne keine Primary ID für diese Table.
Mhm.
Und dann musst du die Spalte aber dann trotzdem definieren und dann selber den Index drauflegen und so, weil ansonsten Rails immer irgendwie meinte, das muss so ein Auto-Increment-Integer sein.
Genau.
Dann konntest du ihm entweder das Auto-Increment abgewöhnen oder das Integer abgewöhnen. Und also es war einfach Fremdkörper, wenn man da was anderes machen wollte.
Wenn ich die paar Zeilen Code hier angucke, dann frage ich mich sowieso, wie wir das nicht schon lange gemacht haben.
Genau. Und der gute Aaron hat das nämlich schon jetzt vor 3 Monaten mittlerweile mal committed, dass man das einfach irgendwie verwenden kann, dass man, ich weiß gar nicht genau, wie muss man das jetzt sagen, man kann einfach den Type UUID eingeben.
Du kannst Type UUID, wenn
genau, ich den also Code
hier richtig lese.
Genau. Also du kannst ja immer irgendwie Spalte, Doppelpunkt, Typname, String, Integer und was Text und was das so alles gibt. Und jetzt kannst du halt einfach UUID halt angeben. Was dann, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eine V4 UUID ist das, die dann da reingeballert wird.
Was ich mich aber gerade frage, achso hier, Generate UUID V4, genau, das wollte ich gerade fragen, wo die denn erstellt wird.
Anyway. Aber ja. weiß nicht, na, ich glaube, die UID ist sowieso eine Dependency von Active Support oder Rails oder so, weil das ja auch irgendwo vor Logging und sonst irgendwo verwendet wird. Mhm. Und hier so Request-IDs und irgendwas und genau. Das ist halt, weil das halt eh dann schon eine Dependency war, war das wohl dann nicht so schwer da einzubauen. Finde ich aber ganz cool, dass das da reinfließt. Weil ich glaube, es gibt dann noch eine Menge Anwendungsfälle, wo man eigentlich eher solche UIDs als Identifier haben möchte, als irgendwie so ein Auto-Increment.
Ja, ich finde schon ganz nett, wenn man nicht die ID exposen möchte.
So ja. In der URL wobei ich ja dann sagen eine Standard-UID v4 finde ich aber auch blöd dafür, weil der einfach voll lang und noisy ist. Also was ganz cool ist, ist, man kann halt irgendwie so ein, wie nennt man das, ASCII 85. Also du kannst halt irgendwie, also es gibt ja, jeder kennt ja sicherlich Base64 Encoding. Mhm. Und wenn du halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Base36 nimmst oder so, dann hast du halt einen relativ kompakten String, wo halt nur Buchstaben, Zahlen und sowas vorkommen, aber halt das ganze Alphabet so, weil, okay, ne, 26 Buchstaben plus 10 Ziffern, Base36.
Ja.
Also du nutzt halt quasi das ganze Alphabet aus und du kriegst halt damit halt schon relativ viel, also eine relativ lange zufällige Zahl abgebildet auf einen relativ kurzen Raum.
Okay.
Alternativ dazu kann man sich auch so diese URL-Safe Base64 angucken. Das ist dann noch kompakter.
Okay.
Es gibt von Base64 so eine URL-Safe-Variante, das ist auch irgendwie so ein RFC, wo das definiert ist, dass die halt als URL-Parameter übertragen werden können, ohne dass sie umkodiert werden müssen. Mhm. Und die sind halt noch, die ist halt noch ein bisschen länger und da ist halt noch ein bisschen mehr Entropie drin. Das finde ich auf jeden Fall trotzdem angenehmer als halt dieser Hex-Moped, was du da als GUID v4 halt bekommst. Das ist halt ellenlang.
Tja, aber das funktioniert es einfach so.
Immerhin haben wir jetzt halt eine Möglichkeit, dass man anderen Primärschlüssel da angeben kann.
Und die muss ja in der Regel auch keiner tippen, ne?
Die muss ja keiner tippen, genau.
Gut, dann haben wir für völlig arbeitsunrelevanten Kram, sondern für mein privates Shell-Setup habe ich gesucht, wie ich zufällig aus einer Liste von Dateien eine Datei auswähle in Z-Shell.
Zufällig?
Genau.
Also du hast echt Langeweile, oder?
Ja, also es ist folgendermaßen. Ich habe, wenn ich eine neue Shell aufmache, dann kommt da so ein komisches Logo-Ding, was irgendwie eine Ansammlung von speziell kodierten Blöcken ist, die unterschiedlich farbig sind.
Ich weiß, das ist immer, wenn ich mich auf Server einlogge, wo du irgendwie vorbeigekommen bist, wo dann...
Richtig, da kommen dann irgendwelche Bilder. So,
und ASCII-Art.
Nee, kein ASCII-Art. ASCII-Art ist ja langweilig.
Ja,
es ist egal. Auf jeden Fall ist es mehr als ASCII. Ich zeig's dir nachher, okay, und danke. Ich werde es auch verlinken.
Bitte verlinken.
Genau. So, weil mir jetzt das eine Bild zu langweilig war und wollte ich halt mehrere Bilder, also habe ich mir mehrere Bilder gebaut und das sollte sich abwechseln. Also brauchte ich eine zufällige, also eine Liste, also da ist ein Verzeichnis, da sind diese ganzen Bilder drin und da soll immer bei jedem Mal eins zufällig ausgewählt werden.
Auch noch ein Bash-Skript dafür.
Nee, es gibt ja Z-Shell.
So ein Ruby-Skript. Zu langsam.
Und dann habe ich danach gegoogelt, wie man das macht. Und dann habe ich die tolle Seite gefunden.
Z-Shell Lovers.
Z-Shell Lovers. Und da gibt es sowieso Z-Shell Lovers noch mehr Kram zu. Und das ist auf jeden Fall, also grundsätzlich kann man ja sowieso ab und an sich einfach mal hinsetzen. Z-Shell, also wenn ihr Z-Shell verwendet. Wenn ihr nicht Z-Shell verwendet,
dann solltet ihr Z-Shell verwenden.
Und dann guckt man sich einfach ab und an mal an, was kann diese Z-Shell so, und ist immer wieder geflasht, was die so alles kann. Und dieses Z-Shell Lovers ist eine Ansammlung von ganz schön geilen und abgedrehten Sachen.
Da haben wir ein paar geile Aliase noch drin hier.
Genau. Aliase sind irgendwie dabei.
Ja, die Completion-Sachen, die man noch tun kann.
Also dann, da ist vor allen Dingen auch hier irgendwie, ne, wenn man Kill-Completion oder so Sachen, dann und vor allen Dingen auch jede Menge Spaß mit LS, also irgendwie Listing von Sachen oder lösch mir alle Dateien, die das und das sind und Globbing. Das ist auf jeden Fall, kann man mal reingucken.
Ja.
Ne? Genau.
Sehr gut.
ja, lohnt sich.
Gut. Aber du musst mir das mit den Bildern zeigen.
Ja, jetzt für dich.
Bilder sind immer toll.
Genau.
Ja, also Bilder.
Ich kann es mir jetzt gerade auch nicht so richtig
Weil wenn ich mich einlogge, dann kommt halt immer so Hallo. Und so, weißt du, die Chat-Hälfte soll auch ein bisschen nett zu mir sein, mein Computer.
Ja,
und sagen Hallo und guten Tag sagen und so. Und
also bei mir kommt ja auch nett zu ihm. So. Bild und dann kommt ein Futurama Fortune.
Ja.
Fortune, ja, das gibt es auch schon seit immer, ne?
Genau, das gibt es auch schon seit
immer. So wie Tim Pritler festgestellt hat, das sollte auf jeden Fall jeder installieren, Fortune.
Ja, also das ist so das erste Ding, was er installiert, ne, sagt er immer. Ich habe übrigens letztens geguckt, wie dass die Bundle Install und Rake DB Migrate automatisch ausgeführt wird, wenn ich pull. Und habe dann einen Post-Merge-Hook geschrieben. Und deshalb die Bilder. Ich wollte eine schöne ASCII-Art dann reinpacken. So, ja, dass dann am Ende schön kommt, hey, hier, viel Spaß beim Coden und so, ist alles cool jetzt so.
Genau, ich hab dir deine Datenbank gerade kaputt migriert.
Genau.
Viel Spaß beim Fixen.
Ja. Der Grund war eher halt so, dass es halt für jemanden, der sich eigentlich nur mit Frontend beschäftigt zum Beispiel, der sich damit gar nicht beschäftigen muss und gar nicht weiß, dass jetzt irgendwie Bundle Install ausgeführt werden muss
oder sowas,
dass das automatisch passiert. Und da wollte ich auch ein schönes Bild haben, deshalb interessiert
mich das. Ich zeig dir das gleich.
Dankeschön.
Gut.
Ich habe es mal gerade ein bisschen umsortiert.
Das ist gut.
Lass mal ein bisschen.
Ich finde, wir sollten ein bisschen über Frontend reden.
Nee, lass mal über geilen Scheiß reden. Wir können gleich über Frontend reden.
Mann. Ich finde,
wo wir alles Frontend-Entwickler sind, ne?
Diese unsägliche Domain osrc.dfm.io.
Oh, ganz grandios.
Kennst du das?
Ja, ganz
grandios. Zeigt auf die Open Source Report Card und der Boomi erzählt jetzt, was das ist.
Also ich...
Ja, du hast keine Ahnung.
Doch klar, natürlich. Ich finde das sowas von grandios, aber ich glaube, das muss einfach jeder ausprobieren.
Das muss man auf jeden Fall ausprobieren.
Weil da tippst du deinen Namen ein und dann erzählt dir das Ding, wer du bist.
Ja.
Und was du tust.
Ja,
und wie toll du bist.
Und mit wem du zusammenarbeitest und so.
Und,
ne?
Das ist der überhaupt. Knaller. Und also das ist...
Und wann
das
stimmt. Du arbeitest.
Und wann, ja. Also ich habe das so viel von mir gelernt. Ich bin ja eh so ein ganzen Fan von. Ich habe auch so ein Fitbit und sowas. Und
okay. Hast du?
Und, oh, da bist du auch
natürlich.
Und,
ja.
Nee, also was... Also das ist, ach, du bist auch ein hier works best in late.
Ich bin evening. Auch eher spät an der Woche, glaube ich, und spät am Abend oder so.
Ja, das bei mir jetzt auch so. Also
keine Ahnung, musst du einfach mal.
Ich will gar nichts über mich wissen.
Also um das kurz zu sagen, es ist wirklich, wenn jemand mal ein bisschen was über sich wissen möchte, dann muss er da drauf gehen, seinen Namen eintippen,
GitHub-Username
eintippen. Und ja, dann weiß man, wer.
Das ist ganz cool.
Also im Prinzip sieht das einfach irgendwie Daten von GitHub, paraphrasiert halt das in Sätzen zusammen, was es halt so aufgrund deiner Commit-Historie und welche Projekte du aktiv bist, also zusammenkennt und visualisiert das auch noch so ein bisschen, ein paar Graphen da rein. Ist ja lustig hier. The following chart shows the number of contributions made by Dirk to repositories where the main language is Ruby, JavaScript, Vim, L, Scala oder Shell.
Das wusste ich ja gar nicht, Scala, dass du...
Ich weiß, dass du mit Scala zu tun hast. Das war wahrscheinlich ein Tonnendorf, wo du das gemacht hast.
Ah ja, das kann gut sein.
Siehst du? Ja, da lernt man was über sich selber. Das ist grandios.
Bei mir steht übrigens RubyScript, JavaScript, Shell, Erlang, Objective-C und C.
Das ist ja RubyScript.
JavaScript, habe ich gesagt.
Also das RubyScript
tatsächlich. Meine ich aber nicht. Naja, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist auch ein relativ nette Typo, finde ich. Also Typografie ganz cool gemacht. Und
Schöne Graphen.
Auf jeden Fall mal angucken.
Ich lerne übrigens gerade, dass ich eine andere Sprache mal wieder lernen sollte.
Da
steht Ruby, JavaScript und Vim.
Seven
Languages. Wie langweilig ist das denn?
Seven Languages in 7 Weeks, sage ich dann nur.
Genau.
Ja, und dann...
Design. Was ist das denn?
Also habe ich heute zufällig gefunden, und zwar über einen Post bei app.net oder dem allgemeinen deutschen Nachrichtendienst.
Wir reden über Rohdesign.
Rohdesign.
Sketchnote Handbook.
Und da bin ich drauf gestoßen, weil die Font, die da in diesem Buch verwendet wird, kann man jetzt kaufen. Und die sieht sehr geil aus.
Also das ist ein Buch. Also worum geht's? Also was ist das?
Ja, genau. Also es geht darum, um muss ich nochmal. Also visuell Dinge so.
Nee, anders.
The Illustrated Guide to Visual Note Tracking.
Nee.
Genau.
Taking.
Genau. Also wenn du Notizen machen möchtest, nicht nur einfach aufschreiben, sondern
mit Bildern und das Ganze visuell aufbereiten möchtest.
Oh.
Ähnlich zu dem, was, was wir das letzte Mal mit Matthias gesprochen haben.
Ja, dieses, wie hieß das Passwort nochmal? Ich google schneller. Es ging darum, idealer Entwickler.
Nee, also überhaupt Ideen zur Visualisierung und visuell zu kommunizieren. Ja, und auf jeden Fall in
diesem Buch ist das... Visual Facilitation hat er das genannt.
Ach ja.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man nachhören im
Buch. Geht es darum, und weil es mich eben an die letzte Folge erinnert hat und das Buch ganz schick aussieht und für regular people, also man muss nicht irgendwie Designer sein, ist ganz explizit für Leute, die halt nicht irgendwie einen Design-Background haben, wird da drin erklärt wohl, worum es geht. Und ja, ich habe es jetzt noch nicht gekauft, aber spiele stark mit dem Gedanken. Und
mach
die Font, die da drin verwendet wird, die gibt es halt auch zum Kaufen und die sieht extrem geil aus und die werde ich ziemlich wahrscheinlich kaufen.
Das ist so eine Handwriting.
Ja, genau. Und zu der Handwriting-Font gibt es halt auch so Dingbats. Dazu. Und das Ganze kostet irgendwie $99
als Webfont dann nochmal. Dann weiß ich schon, wie dann die nächsten Keynotes aussehen.
Richtig. Und diese Font, also ich finde dieses Sketchy für Präsentationen immer ganz schick.
Ja, ist schön locker und
genau. Und ich habe da eigentlich bisher nicht so eine richtig geile Font. Ich habe nur eine, die für Überschriften gut geeignet ist und aber eigentlich für den Inhalt keine so richtig gute. Und die werde ich mir wahrscheinlich dann immer dazulegen.
Cool.
Genau.
Das find ich gut.
Genau. Was mir übrigens da gerade einfällt, worüber ich gestolpert bin, war POP, P-O-P oder sowas, Paper Prototyping on Paper.
Wie heißt das? POP?
POP Act 8 gleich rein. Also fällt mir nur bei Sketchbook irgendwo an sich ein, weil da kannst du mit, wenn man irgendwie so Interfaces irgendwo zeichnet in deinem Sketchbook, kannst du da dann wirklich klickbare Prototypes draus machen. Abfotografieren.
Das ist ja geil.
Areas definieren, die dann irgendwie auf andere Seiten linken und so weiter und so fort. Und fand ich ganz toll.
Fällt mir nur gerade ein wegen Papier. Das ist ein perfekter Übergang, wenn ich das schon höre, so mit Interface klicken. Der Bumi hat es ja voll raus.
Frontend-Scheiß.
Geiler Frontend-Scheiß.
Frontend-Scheiß, yeah.
Genau, die neue Rubrik beim Geek-Stammtisch, weil wir alle so Frontend-Scheiß
haben. Wir haben keine Kategorien.
Nee, das fangen wir gar nicht jetzt an. Nee. Das hatte ich auch schon etwas länger auf der Liste. Das ist wahrscheinlich auch schon wieder jedem bekannt, aber man hat ja immer wieder mal das Problem, also ich nicht, aber andere, dass sie Sachen in verschiedenen Browsern testen müssen.
Ja, vor allen Dingen, also bei mir ist es oft so, ich habe das Problem halt alle Jubeljahre mal, oder vielleicht auch ein bisschen öfter, aber auf jeden Fall nur so selten, dass ich jetzt nicht einen Berg von VMs bei mir rumstehen habe und das irgendwie einfach so mal hochfahren kann, sondern da immer irgendwas sehr, ab und an muss ich halt einmal irgendwas im IE gucken.
Der Klassiker läuft im IE7 nicht.
Ja, oder ja.
Oder 8 oder was auch.
Genau.
Wo sind wir mittlerweile? Bei 9?
10. Keine Ahnung, 10. Aber 8 muss fast noch unterstützt werden.
Ja, 8 glaube ich ist noch dabei. So, und irgendwas, so ein Windows ist dann sowieso raus und ja, und deswegen.
Genau, der Bumi benutzt crossbrowsertesting.com, sagt er.
Genau, benutzen wir.
Approved.
Funktioniert eigentlich ganz prima. Hauptsächlich aus OS X. Gehst drauf, loggst dich ein, sagst, du möchtest eine neue Session starten und bekommst dann eigentlich auch so eine VM irgendwo.
Ist das auch so, wo du drauf tunneln kannst, damit du dann deine lokale App dann da testen kannst?
Der startet dir dann, wie heißt das hier, Tool, Screen Sharing, wie heißt denn das auf OS X irgendwie dieses?
Also das andere, was ich nämlich gefunden hatte, war nämlich browserlink.com. Das hat so ein ganz funny Design. Irgendwie, also keine Ahnung, sieht lustig aus.
Sieht auf jeden Fall hübscher aus.
Ernsthaft, ich habe das auch noch nicht angeguckt. Auf jeden Fall, was ich da halt ganz cool fand, ist, du kannst halt so einen SSH-Tunnel machen, um halt dein Localhost 3000 zu forwarden.
Das ist cool, das kannst du
und dann mit Cross-Browser-Testing
nicht machen.
Dann kannst du nämlich deine Dev-Version unter einer Windows-VM im EE7 oder 8 angucken.
Und das im Browser, wenn ich das richtig gelesen habe.
Klar,
das ist der Hammer.
Komplett funktioniert komplett im Browser. Ja. Ist halt nicht mega fancy, snappy und so, aber es ist halt dann halt gut, wenn du halt gelegentlich dir halt mal was angucken musst. Ne? Wenn irgendwie normalerweise kommst du halt dann völlig damit zurecht, das irgendwie lokal irgendwo zu machen. aber dann irgendwelche speziellen Sachen, irgendwie willst du einen Bug reproduzieren oder so, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn du da, wenn es halt wirklich dein Tagesgeschäft ist, wenn du irgendwie so ein QA-Engineer oder sowas bist, dann wirst du wahrscheinlich dann trotzdem deine VM-Batterie da am Start haben. Aber ansonsten, wenn man halt einfach mal was ausprobieren möchte, wie sieht das denn aus, auch im Vergleich, dann ist das eigentlich ganz cool. Und der Dirk hat gerade noch einen Link hinzugefügt.
Browser Stack, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es das war, aber ich hatte mal eine
andere Es gab doch noch irgendjemanden, der da so Screenshots gemacht hat von allen möglichen Versionen.
Ja, Browser Stack macht auch Screenshots. Ich hatte vor ein paar Monaten das, ich weiß nicht, ob es Browser Stack war, da konnte man auch irgendwie ohne Geld einzuwerfen erstmal ausprobieren.
Ja.
Und auch mit einem SSH-Tunnel nämlich, aber ich weiß nicht mehr, ob es Browser Stack war.
Ach ja, genau, das finde ich auch super geil. Bei Browserlink kriegst du irgendwie, kriegst halt so deine dedizierte Umgebung für ein paar Minuten. Kannst halt irgendwie für Geld das halt länger machen und die bieten dir wohl sogar so ein dedicated Hosting an. Also wenn du halt wirklich irgendwie dediziert irgendwie Power irgendwie auch brauchst, also weil du halt mit mehr Leuten das irgendwie so benutzt oder willst du das sogar, ich glaube, du kannst sogar lokal irgendwie mal laufen lassen.
Okay.
Bei dir, dann kannst du da noch mehr Geld einwerfen und kriegst das halt entsprechend. Und der Klassiker für IE ist ja dann
Modern IE. Wobei, das ist ja nicht im Browser zu benutzen, da lädst du halt VMs runter. Ja. Ne? Oder was halt auch ganz nett ist, du kannst dann die Webseite angeben. Mein Mikrofon ist nicht gut. Guck mal, besser.
Ja, ja.
Du gibst die URL an und der scannt dann und sagt dir dann hier, pass mal auf, das ist auf jeden Fall ein Problem, guck dir das mal an und gibt dir schon so ein paar Empfehlungen, ohne dass er jetzt selber durchklicken muss. Das ist auch sehr gut.
Ja. Machst du Frontend, Bumi?
Ich kann es nicht. Ich würde es gerne ein bisschen besser können und so weiter. Und so. Aber ja, nee, also ich habe keine IE, ich benutze den auch leider nicht so oft, aber ja.
Leider?
Nee, ich finde es total faszinierend. Also da tut sich ja auch extrem viel, auch so mit SAS und Compass und Conventions und der Jakob macht da und Paul macht da bei uns super viel und
muss ja nicht alles können.
Und ja, ich finde es auf jeden Fall faszinierend, aber ich mach's
das ist halt,
mach's zu wenig,
das dass ist ich halt da ein Bereich, der sich halt, auch immer krasser irgendwie entwickelt. Also es gibt immer mehr Dinge da in dem Bereich, immer mehr Tooling und so weiter.
Genau.
Und wenn du natürlich da, ist halt normal, ne? Wenn das Ding, also der Bereich entwickelt sich einfach weiter, ne? Wird halt umfangreicher und besser an Tooling und alles, aber wenn du da nicht halt dich nicht kontinuierlich damit beschäftigst und da Erfahrung sammelst, ist halt blöd, dann hängt man dann irgendwann zurück.
Ich meine, ich als Unwissender gehe da immer irgendwie so ein bisschen ran, so mein Asset Pipeline ist ja schon mal grandios irgendwo, was da irgendwo dazugekommen ist. Vorher war es immer irgendwie so das Stylesheets-Ordner oder so im Public-Verzeichnis. So.
Ja, und genau.
Ich finde das total super, dass das jetzt irgendwo eigentlich viel mehr Stellenwert in der App bekommt.
Der Lib-Ordner fürs Frontend.
Ja, auf jeden Fall.
Da, wo man die Sachen hinlegt, die dann irgendwie mal benutzt werden sollen.
Ja, und der danach kommt, das noch weiterarbeiten soll, der ist total verloren.
Ja.
Der fügt höchstens Sachen hinzu. Und das finde ich total super, dass sich da in der Richtung extrem viel tut, so habe ich zumindest das Gefühl.
Aber also, ich komme auch nicht mehr hinterher. Also ich komme schon seit langem nicht mehr hinterher.
Ja, dito, aber da passiert auf jeden Fall enorm viel.
Ja.
Also immer, gerade mit dem Jakob, der ist ja auch...
Ja, aber wenn ich das zu nah ranmache, dann hört mich doch trotzdem gut.
Dann atme ich da irgendwie komisch rein.
So super.
Naja, der Jakob auf jeden Fall auch auf irgendwelchen Usergroups, der ist immer ganz gut, wenn er da was erzählt. Also da merkt man dann halt, wie viel da gerade abgeht. Ja. Und was da alles irgendwie auch. Also vor ein paar Jahren war das, die haben sich natürlich auch schon alle Gedanken gemacht, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, fahrt auch auf, was so Architektur.
Genau.
Ja, ich glaube,
Architektur ist ein gutes Wort. So, ja.
Genau, und was da
angeht, Frameworks.
Frameworks und auch Best Practices und überhaupt, wie man das strukturiert. Ich glaube, das ist
Wiederverwendbarkeit, ganz,
durch so Sachen wie SAS ist das auch, glaube ich, überhaupt erst praktikabel geworden, wenn man so dem Jakob da zuhört, das klingt immer so, dass das dadurch dann erst so richtig, richtig gut geworden ist. Und da entwickelt sich gerade ganz viel. Ich glaube, die saugen gerade ganz viel auf und haben viel nachzuholen, was sie so bis vorher immer vermisst haben.
Meine Vision ist immer noch, wenn man das irgendwie auch so wirklich testen kann, weißt du, so nicht im Browser testen kann, sondern so, dass ich dann sagen kann, okay, it should look good. Ja. So
RSpec-mäßig. Soll geil aussehen.
Ja. Ja, das hast du noch eingeworfen, das nächste hier, auf der letzte Punkt für den geilen Frontend-Scheiß.
Ach ja, das, ich weiß gar nicht, ob das so gut da dazu passt. Ich kriege nämlich immer von Paul ganz tolle abgefahrene JavaScript-Links zugeschickt. Und das war der von gestern Abend, glaube ich. Ich habe ihn noch nicht mal ganz gelesen, muss ich gestehen. Aber das ist, was auch immer das ist, es zeigt auf jeden Fall Raw-Images im Browser an.
Okay.
So, das Process, die irgendwie, du lädst dann 30 Megabyte Raw-Image hoch und das zeigt das an und nimm irgendein Canvas-Element, wie auch immer. Aber ich fand es mal wieder mindblowing, was zum einen im Browser und zum anderen mit JavaScript so abgeht.
Ja, das ist wieder so ein Kandidat von EM-Skripten und ASM.js, glaube ich, wird da beides benutzt.
Ja, genau.
Und es ist halt, ne, dieses, wie genau wie bei MRuby auch, wo, ich glaube, es wurde sogar nochmal überarbeitet. Das ist mittlerweile, hast du so eine wunderschöne IRB-Session dann im Browser. Wir jagen x-beliebige Programme durch EM-Skripten, cross-compilen das nach JavaScript und moderne Browser sind schnell genug, das entsprechend zu interpretieren, um halt dann solche Sachen wie Image Processing auf RAW-Bildern zu machen.
Genau, das finde ich nämlich übrigens das, ja, genau.
Warum,
der letzte Punkt ist faszinierend. Ist, also
warum dann halt, so genau, ne, wo dann, ich meine, das wird sicherlich nicht wie Sau performen, aber trotzdem finde ich das extrem beeindruckend.
Ja, aber in ein paar Jahren hast du dann keinen Adobe Lightroom mehr, sondern
ja,
dein Chrome vielleicht?
Genau, I don't know. Dann lässt man einfach das Web auf seine Hardware, so einen Booster, so einen PCI-Bus inklusive der Grafikkarte und dann ist alles gut. What could possibly go wrong?
Ja, also, ja, I don't know.
Ja, aber interessant ist es nichtsdestotrotz.
Ja, aber die zwei sollte man sich auf jeden Fall angucken. Also EM-Skripten, EM-JS oder sowas.
Lustig.
Ja, whatever. Ich verstehe es nicht, aber ist geil.
Der Bumi tut da nur so.
Ist abgefahren.
Gut. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ne?
Last but not least.
Events. Es stehen eine ganze Reihe von Events an.
Ja.
Also hier in Köln. Und der Bumi wollte nochmal ganz explizit Werbung für den Rails Girls Summer of Code machen.
Was ist denn das, Bumi?
Genau, was ist denn das?
Rails Girls Summer of Code. Das ist ähnlich wie Google Summer of Code oder Ruby Summer of Code oder irgendwas Summer of Code. Kennt man ja vielleicht schon von anderen Sachen. Aber diesmal von Rails Girls ausgehend. Ja. Und das Ziel ist, dass die ganz begeisterten Rails Girls, ich glaube aus Berlin geht es auch aus, aber es ist egal wo, die Möglichkeit bekommen, einen Sommer lang an verschiedenen Open-Source-Projekten irgendwo zu arbeiten. Und dafür gibt es gerade eine Kampagne, eine Fundraising-Kampagne, um das zu ermöglichen. Und boah, ich sehe gerade, wir haben heute, oder nicht wir, sondern das Projekt hat heute, glaube ich, das Ziel erreicht. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr unterstützenswert.
Es geht halt darum, dass irgendwie Geld zusammenkommt, also nicht nur um das Event zu organisieren, sondern auch um den Mädels irgendwie...
Genau, im Endeffekt den Mädels zu ermöglichen, den kompletten Sommer lang, also mehrere Monate lang, ich glaube 3 Monate oder so geht das lang,
zu coden,
genau, und an Open-Source-Projekten zu coden und da mitzuarbeiten. Ist eben mit organisiert von, ich glaube hauptsächlich geht es aus Berlin aus und auch von der Travis Foundation, ganz, ganz grandios. Und
es gibt eine Travis Foundation?
Wusste ich auch nicht. Ist das der Laden, der hinter Travis steht, oder?
Der was? Hinter Travis steht, da steht unten, müsst ihr mal gucken, supported by Travis Foundation. Also ich glaube, da
Travis Foundation.
Da wird von Sven und Josh und Matthias und so weiter noch viele tolle Sachen kommen. Aber ja.
Was überlegst du? Die Foundation war bei Knight Rider.
Was ich weiß, aber wie hießen die denn?
Die Foundation hieß die.
Ist die nur Foundation?
Ja, nur die Foundation.
Echt? Ja, geil. Ist auch bei Whichever, ne? Knight Rider?
Ja, ja. Habe mir meinem Sohn schon gezeigt, konnte noch nicht viel mit anfangen.
Geil.
Bin nochmal in 2-3 Jahren oder so.
Ja, sehr cool. Genau, unterstützenswert. Mal einfach mal ein paar Euro einwerfen, bitte.
Ja, oder auch
oder ist sie jetzt gestoppt, wenn die jetzt Ziele erreichen?
Nee, keine Ahnung, glaube ich nicht. Läuft noch, aber es geht auch nicht nur um Geld einzuwerfen, sondern an sich irgendwie das Projekt zu unterstützen, beziehungsweise einfach mal zu gucken. Und weil mehr Leute und mehr in Open Source zu bekommen, ist auf jeden Fall
sehr cooles Parallax-Scrolling auf der Seite. Das ist ganz cool. Ich glaube, GitHub hat eine ganz erhebliche Stange Geld eingeworfen, ne? Irgendwie vor ein paar Tagen.
Ja, auf jeden Fall das größte Logo.
Ja, ja.
Es gibt, glaube ich, ein paar Sponsoring-Packages oder sowas und die sind sehr da, glaube ich, bestimmt der große. Ja.
Dann haben wir wieder ein Rails-Camp.
In Deutschland. Oh ja.
Das wird so toll.
Das. Da muss der Bumi auch was zu sagen.
Keiner sagt mir was.
ich, wieso muss ich dazu was sagen?
Wann ist denn das? Und wie und warum? Und
das Railscamp, wir hatten ja schon ein paar. Wir hatten auch, glaube ich, ein, zwei in Köln. Das ist aber schon länger her. Und ich glaube, das letzte...
Ich kann mich nur an eins in Köln erinnern, aber...
Eins, ja, wahrscheinlich hatten wir auch nur eins. Ich weiß es nicht mehr.
Aber das war mit Zelten im Kovoko.
Das war mit Zelten im Kovoko.
Genau.
Ja.
Ja.
Ein bisschen absurd.
Wieso? Hattest du nicht Spaß?
Nee. Also Spaß ja, aber nicht mit Zelten. Im Büro.
Okay, wir lassen das Zelten diesmal weg.
Ja? Sehe ich das richtig?
Wenn ihr wollt, könnt ihr bestimmt auch Zeiten, weil dieses Mal findet es in den Abenteuerhallen in Kalk statt.
Ja.
Und das ist, ich kenne das nur von Klettern, da ist eine Kletterhalle und Skaterpark und so weiter. Und dieses ganze Gelände irgendwo steht ja uns allen zur Verfügung. Und es findet am 27. und 28. Juli statt.
Und ganz wichtig, also es wird ja so einen Beitrag geben, ne, den man entlöhnen muss, um hinzukommen. Also mehr so ein, damit, ja, also keinen hohen Beitrag. Ich weiß gar nicht, steht da schon fest. Irgendwas, und das Geld, was dann an diese Abenteuerhalle gegeben wird, das ist kein lukrativ operierender... Also keine Halle, die irgendwie versucht, Geld zu verscheffeln, sondern es ist im Grunde das Jugendzentrum.
Das ist ein Jugendzentrum, Kalk.
Ja. Und die Kohle, die wir da abgeben werden,
wusste ich gar nicht,
geht an den Jugendverein im Grunde. Und das ist halt super cool.
Also quasi hier die ganze Rails-Community als spendabler.
Das ist einfach auch eine grandiose Location. Also das wird ja, super. Also das Bilder macht einfach nur Spaß.
Ja. Also ihr hattet da ja irgendwie letzt auch eine Veranstaltung intern bei euch.
Wir hatten von Railslove da so ein Offsite-Meeting gemacht und sowas. Und das ist auf jeden Fall, ja, das ist eine coole, sehr schöne Location. Und
das wird extra aufgemacht für das Railscamp, ne?
Genau, ja, aber eigentlich ist es ja zu, ne?
Genau, und die machen das extra nur fürs Railscamp.
Extra nur für uns.
Naja, wie das auf jeden Fall mit so Railscamps ist, es gibt noch einen Haufen Zeug zu organisieren.
Genau.
Und da gibt es irgendwie so ein Wiki, ne? Den Link packen wir in die Shownotes.
Auf GitHub, wird alles über GitHub organisiert. Also Jakob macht da super viel auch. Der Basti, ich glaube, die sind so zwei, die das irgendwie hauptsächlich gerade so vorantreiben. Und ich bekomme immer nur die GitHub-Mails gerade und von den Issues. Und finde es faszinierend, wie gut das auch funktioniert. Also wer da sich beteiligt. Und es ist auf jeden Fall, also jeder, der Ideen hat, sollte da mal mit reingucken. Ist komplett community organized.
Cool.
Gut.
Fine.
Also wer da noch irgendwie was, also ich glaube, Netz ist auf jeden Fall so ein Punkt gewesen, ne?
So ein Fragezeichen.
Na, da müssen wir unbedingt einen Sven anhauen nochmal.
Wieso?
Ja, wegen Netz.
Vielleicht, ich dachte, da müssen wir jetzt müssen wir den Clemens fragen.
So, auch mal,
ja. Ja, aber also wir hatten das ja auf der letzten Cologne RB, Cologne User Group hier, ja, das war ja auch hier bei uns im Homeoffice. Wir haben übrigens immer noch Plätze, falls jemand noch einen Arbeitsplatz sucht. Da war das ja so ein bisschen so ein Thema, braucht man denn wirklich cooles Netz? Oder
ja, man braucht cooles Netz.
Ja, Dirk. Aber es gab auch schon Railscamps ohne cooles Netz und es war trotzdem cool. Aber ja, ich weiß nicht, also heutzutage.
Also ihr solltet dort auch eher, glaube ich, irgendwie das Skateboard mitbringen, irgendwie das BMX oder
genau, das geht sonstige nämlich auch, Sachen. Das ist nämlich eigentlich so ein Trainingslager für Nerds, die Nein, gut.
Brechen sich doch alles.
Ja, klingt cool. Und Ende Juli, also dann, wo ist das nochmal? Welche Halle?
In den Abenteuerhallen in Kölk, hier in Kölk.
Köln-Kalk.
Köln-Kalk.
Rechtsrheinisch. Na gut.
Genau, ganz toll.
Dann.
Haben wir Ruhe, wird große Pre-Party wahrscheinlich geben und alles, was wir organisieren.
Also Pre-Party, Mid-Party,
also was After-Party. Wir alle zusammen hier organisieren.
Ja.
Übrigens, ich finde hier auch, um das nochmal zu sagen, ich finde es faszinierend, wie gut GitHub funktioniert, um solche Sachen zu organisieren.
Hat kollaborativ
nichts mit Code zu tun, aber es ist auf GitHub und jeder darf mitmachen.
Fein. Ja, wenn es so entwicklernah ist, ne, wenn die Leute bei GitHub sind, dann ist das halt, ja, funktioniert es halt einfach, ne?
Gut.
Interactive Cologne, da habt ihr ja auch irgendwie ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, oder? Organisiert ihr nicht auch irgendwas da?
Der Jan und Tatjana, die pushen das extrem. Die Liane hat das Design gemacht.
Ich hoffe, dass du da auf den Punkt bringen kannst, worum es da eigentlich geht.
Meet amazing people, be inspired.
Okay. Danke. Nee, genau, die Interactive Cologne 17. bis 23. Juni. Und da gibt's wohl eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die da so unter einem Dach angesiedelt sind. Also genau. Irgendwelche Startup-Sachen, irgendwie Gründungsszene, Hacking, Cologne Bees.
Die Cologne Bee wird auch Teil davon sein. Das ist im Endeffekt halt auch so das gemeinsame Bild nach außen.
Genau. Jetzt, und
was hier in Köln so abgeht.
Genau. Ja, muss man da noch mehr zu sagen? Außer, dass das ganz interessant klingt?
Nee, ich glaube nicht. Hingehen und
ja. Spaß haben.
Und Spaß haben.
Interessante Leute.
Genau, das wäre dann sogar, genau, das ist ist ja sogar dem, ach du Scheiße, es ist ja bald.
Das ist richtig, das ist Basti. Bald,
ja. Wir müssen dann noch was vorbereiten.
Das ist richtig, Basti. Gut. Next.
Next. Sickend.
Die Sickend. Die, wir springen natürlich chronologisch vollkommen. vom
kaum.
Freitag, Samstag, Sonntag, 5., 6., 7. Juli.
Genau.
Und die Sickend wieder in Köln, haben wir natürlich auch schon beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erwähnt.
Im Komet.
Vom CCC, CCCC vor allem organisiert, vom C4. kommen wir ein bisschen durcheinander. Genau.
Basti und ich halten einen Talk.
Ja, der wurde schon accepted. Das ist ja voll lustig. Und
über was redet ihr denn?
Über Ruby is Magic. Die Details sind natürlich wie immer, also wie die das halt von der User Group kennen, halt nicht genannt, weil wir es noch nicht wissen.
Genau, aber selbst wenn wir es wissen, würden wir es nicht sagen.
Ja, genau. und zwar ist das, ich glaube, am Freitag direkt, ne?
Genau,
ja, genau.
Freitag. Es kann nämlich nicht am Samstag stattfinden, weil da ist Iron Maiden.
Genau, da ist der Dirk auf dem Iron Maiden-Konzert.
Genau.
Genau, um 16 Uhr nachmittags machen wir dann Vortrag. Aber ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, mal auf die Sickend zu kommen. Wenn man nicht einsieht, warum man ein ganzes Wochenende da verbringen muss, dann auch gerne nur einen Tag. Ich würde dann Samstag oder Sonntag immer empfehlen.
Naja, den Freitag, da ist euer Tag.
Ja, ich weiß, aber die, also wenn man sich, also Leute müssen arbeiten, ne? Und manchmal kollidieren da so Termine.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, Sickend war bisher immer relativ cool, also nicht nur für Nerds, sondern auch für andere Leute, da so ganz interessante Sachen
und Themen
drin waren. Letztes Jahr war ich nur einen Tag da und davor, das war ja vor 3 Jahren, die erste war ich komplett da, war auf jeden Fall super.
Gut. Sickend.
Sickend. So, genau.
Und als Abschluss noch eine gute Nachricht: Hackathon kann wieder verwendet werden, wie es möchte.
Ja, also das war ja ein paar Wochen, war der Begriff Hackathon geschützt. Oder nicht geschützt? Bumi, weißt du da Näheres?
Irgendeine, weiß ich,
Firma. Eine Marke. Also Hackathon war eine Marke.
Genau. Irgendeine Firma aus Berlin hat eine Marke angemeldet auf Hackathon.
Mhm.
Und die wurde eingetragen. Das ist schon Ende letzten Jahres gewesen. Ich glaube November. Und die wurde ohne Widerspruch eingetragen und danach gab es natürlich einen riesen Aufschrei in der Community über Hackathon, wie kommt man auf die Idee, das als Marke anzumelden.
Völlig bescheuert.
Also, ist einfach was Beschreibendes. Und daraufhin haben die Inhaber der Marke diese wieder gelöscht.
Es ist glimpflich abgelaufen, glimpflich, ja.
Gott sei Dank, die hatten Glück.
Ja.
Sonst.
Gut.
Gut.
Das war.
Ich glaube, wir haben cool. Den Zeitrekord geknackt.
Auf jeden Fall. Bumi hat es geschafft.
Und ich möchte dazu hinzufügen, dass der Bumi am Anfang gesagt hat, worüber soll ich denn reden?
Ja, das haben schon einige gesagt, bevor sie dann angefangen haben, hier mit uns zu quatschen.
Genau.
Aber war auf jeden Fall super cool. Vielen Dank, Bumi.
Ja, mir eine Freude.
Und vielleicht dann das nächste Mal irgendwann nochmal so, wenn du Lust
Gerne.
Hast.
Gerne.
Super. Zeit.
Und, hat Spaß gemacht.
Wir
uns auch.
Wir sehen uns beim nächsten Mal dann
wieder. Genau, macht weiter so.
Tschüss.
Cool, tschüss.
Tschüss.